Herzlich willkommen zur allerletzten Frontispitz-Folge 2024, zur Folge 185, dem Frontispitz-Jahresrückblick. Mein Name ist Philipp Stöfer und bei mir die doch schon etwas müde aussehenden, aber auf dopenden Getränke sich befindenden Max Bringmann und Alexander Rüske. Grüß euch.
Ich grüße dich, wir grüßen euch, aber ich weise das zurück. Ich habe hier kein aufdopendes Getränk neben mir stehen, sondern ganz klares H2O.
Ganz klares H2O. Ja, für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zur allerletzten Folge des Jahres 2024. Wir haben gerade aus organisatorischen Gründen, das klang ja in der letzten Folge, die ihr bereits gehört habt, Herz der Finsternis, hoffentlich, wenn nicht, holst du mal noch schnell nach, bitte. Gerade eben jene Folge Herz der Finsternis aufgenommen, da Alex letzte Woche krank war und wir das nur gemeinsam mit ihm machen wollten. Und jetzt quasi direkt im Anschluss nehmen wir einen Tag vor Weihnachten diese letzte Folge des Jahres auf. Und die ist traditionell unser Jahresrückblick. Und ich freue mich. Also das ist mit einer meiner absoluten Lieblingsfolgen.
Oha.
Eure nicht? Also ich finde das immer toll. Mir macht das richtig Spaß. Max, du hupst gerade an.
Hallo. Ich wollte erstmal unsere Zuhörerinnen und Zuhörer begrüßen. Aber bisher hatte ich noch keine Möglichkeit, einen Mucks zu sagen. Deswegen hallo.
Max ist wie immer late to the party.
Ich freue mich auch auf die Folge, die ist immer nice und ich bin sehr gespannt, wie lang eure ist.
Ja, das lösen wir dann noch auf. Wir haben ja in unseren, also für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt erst seit kurzem dabei sind, das aus dem Grund, weil wir haben laut unserer Statistik, glaube ich, in diesem Jahr paar 80% unserer Hörer erst dazu gewonnen. Also es war ein unglaublicher Anstieg, das lag vor allen Dingen an den Abiturfolgen, die wir aufgenommen haben. Dazu kommen wir auch später nochmal. Wir machen am Anfang des Jahres immer so einen kleinen Ausblick und dann nehmen wir uns so verschiedene Sachen vor. So, was wollen wir denn lesen dieses Jahr? Was machen wir mit dem Podcast und so weiter? Und am Ende des Jahres ziehen wir ein Resümee und dann gucken wir, wie krachend wir dieses Mal wieder gescheitert sind. Und wo wir beim Thema krachend scheitern sind, möchte ich gleich noch eine News vorweg schicken. Und zwar, täglich grüßt das Murmeltier. Wir hatten das Anfang diesen Jahres schon darüber gesprochen. George R. R. Martin arbeitet immer noch an Winds of Winter. Und er steht vermutlich, also jetzt im November gab es, glaube ich, irgendwie einen, wurde er interviewt oder sowas, er steht immer noch bei Seite 1100 von 1500. Und deswegen wollen wir euch jetzt jährlich, öfter bringt das überhaupt nichts, jährlich diese extrem hilfreichen Updates zu Game of Thrones oder wie es halt im Literarischen heißt, das Lied von Eis und Feuer bringen. Und dann mal gucken, vielleicht hat Herr Martin dann irgendwann Bock, das letzte Buch doch noch zu veröffentlichen. Er ist sich selber unsicher, ob er das noch schafft mittlerweile. Aber, und jetzt kommt eine Quizfrage an euch. Es gibt einen anderen Autoren, der ebenfalls 76 Jahre alt ist und der hat geliefert. Wer könnte das sein?
76 Jahre alt, hat geliefert.
Kommt aus dem gleichen Genre. Haben wir auch schon hier gelesen.
Andrzej Sapkowski.
Jawohl, Andrzej Sapkowski hat ein weiteres Witcher-Buch veröffentlicht.
Oh.
Und zwar am 29. November 2024 erschien, übersetzt Kreuzung der Krähen, ob es im Deutschen dann auch so heißen wird, wissen wir noch nicht, in Polen. Und das ist ein neues Witcher-Buch mit, um und über Geralt von Riva. Es thematisiert aber die jungen Jahre Geralts, also er befindet sich dort quasi frisch außerhaalb seiner Ausbildungsstätte Kaer Morhen. Und ich habe überlegt, vielleicht verwende ich meinen Lesejoker 2025 darauf, dass wir das Buch hier im Podcast lesen.
Können wir machen.
Wer noch mal reinhören möchte, wir haben bereits alle anderen Witcher-Bücher, bis auf eins, etwas endet, etwas beginnt, das haben wir noch nicht gelesen tatsächlich, ist mir aufgefallen, hier im Podcast gelesen und eine große Sonderreihe drum gemacht. Also wer da noch mal reinhören will, sehr hörenswert.
Mhm.
Ja.
Sehr gut.
Das wäre es aber auf jeden Fall von meiner News oder aus der News-Fraktion. Hat mich sehr gefreut, dass die beiden 76 sind, beide Fantasy-Romane schreiben. Der eine polnisch, der andere amerikanischer Autor. Und der eine hängt da noch hinten dran, der andere liefert dick ab.
Ja, ich mag, tatsächlich bei dem Hexerbuch würde ich sogar mitgehen, da hätte ich auch Bock drauf. Also ich lese ja sonst nichts mit Fantasy, deswegen wäre das was meinen Horizont definitiv erweitern könnte.
So, Dann lassen wir doch jetzt mal das Lesejahr 2024 Revue passieren. Und zwar sowohl aus privater Sicht, also was wir so privat für uns so ein bisschen gelesen haben, als auch natürlich aus Podcast-Sicht. Bevor wir aber wirklich zu den nackten Zahlen kommen und zu den Fakten, ne, Fakten, habe ich drei Fragen an euch. Mhm. Frage Nummer uno. Wie habt ihr denn das Lesejahr 2024 empfunden? Also welche warmen Gefühle sind denn bei euch oder auch vielleicht nicht so warme Gefühle kommen denn bei euch im Hinblick auf das Lesejahr 2024 so auf?
Nachdem ich zu Beginn des Lesejahres gedacht habe und auch bei den ersten, Verlagsvorschauen gedacht habe, das wird dieses Jahr nichts, war ich mir unschlüssig, ob das was Gutes wird, dieses Lesejahr. Aber am Ende muss ich sagen, ich habe mein Ziel erreicht, das Ziel, was ich mir immer vornehme jedes Jahr, und auf das komme ich dann nachher noch zu sprechen. Und die Erscheinungen, die neu rauskamen, haben mich zutiefst gehypt, und ich habe auch schon viele dieser Hype-Bücher für mich gelesen, also eins davon haben wir ja auch im Podcast gelesen, also mit der großen Versuchung. Frau Merkels Memoiren waren für mich so ein großes Hype-Buch. Dementsprechend muss ich sagen, für mich war es ein bislang völlig unvergleichlich positives Lesejahr.
Chapeau. Alex?
Ganz so krass schön war es bei mir jetzt nicht gewesen, ohne jetzt das Jahr, das sollte jetzt schlecht reden zu wollen. Nur vorweg, ich habe, jetzt muss ich selber mal kurz gucken, 3 Bücher mehr gelesen als letztes Jahr, aber in der Summe
noch nicht keine nackten Zahlen.
Nein, das ist ganz wichtig.
Nicht hören.
Ich habe auch eine bessere Bewertung, Durchschnitt als letztes Jahr. Aber irgendwie vom Gefühl her war es nicht ganz so schön wie letztes Jahr, kurioserweise. Ich hatte letztes Jahr das große Glück, gleich zu Beginn des Jahres so ein fast 10-Sterne-Buch zu lesen. Dieses Jahr war leider keins dabei, was auch nur in Ansätzen in diese Nähe ging, so dieser Bewertung. Dieser richtige Bringer, der fehlt mir tatsächlich so ein wenig. Da ich jetzt keine, jetzt muss ich ja selber nochmal gucken. Außerhalb des Podcasts habe ich tatsächlich keinerlei Neuerscheinungen. Nee, das ist nicht richtig. Eine Neuerscheinung, aber die war zu dem Zeitpunkt, als ich sie gelesen habe, auch schon ein paar Monate alt gelesen. Und ich hatte ja im August Geburtstag, habe mir da auch einen riesengroßen Bücherstapel gewünscht und auch erhalten. Und auch da, die Bücher, die ich gelesen habe bisher, trotz der Vorfreude, der richtig fette Bringer war, da noch nicht dabei. Also kein schlechtes Jahr, weil das waren durchweg gute Bücher, aber so der richtig fette Brocken, der fehlt mir noch. Und wird es wahrscheinlich, wird es dieses Jahr auch nicht mehr schaffen. Deswegen,
es wird knapp jetzt. Langsam sollte er vielleicht schon
angewiesen sein. Obwohl, wenn ich jetzt ein Buch anfangen würde, was irgendwo in Richtung 9,5, 10 Punkte geht, das wäre noch zu schaffen, egal wie dick das Buch ist. Aber danach sieht es jetzt noch nicht aus. Max, du hast noch was?
Das habe ich vergessen zu sagen. Also ein herausragendes Buch, so wie ich letztes Jahr 2 hatte. Ich habe nämlich gerade noch mal in meine Liste reingeguckt, so wo habe ich so viele Punkte gegeben. Und also Schuld und Sühne und Lichtspiel waren ja letztes Jahr meine 10er. Mhm. So ein herausragendes
Buch. Beide 10?
Ja, die haben beide 10 gekriegt.
Lichtspiel hat auch eine 10.
Okay. Lichtspiel habe ich eine 10 gegeben. Und da stehe ich immer noch dahinter.
Tatsache, ja. Das war mir schon wieder entgangen.
Ja, in dem Fall, sowas war dieses Jahr nicht mit dabei. Das muss ich tragischerweise noch anmerken. Aber Philipp, wie sieht es denn bei dir aus?
Sehr gut. Also für mich war das wirklich ein herausragend angenehmes Lesejahr. Also wie gesagt, von der Menge der Bücher, das habe ich noch gar nicht verglichen. Das muss ich dann mal noch schnell machen, indem ich nachschaue, was 2023 noch, wie viel das waren. Aber vom Gefühl her war das echt toll. Hatte ich kein Jahr mehr, in dem das Lesen so flüssig ging. Also in dem ich so viele Bücher so flüssig hintereinander weggelesen habe, ohne da wirklich groß zu stagnieren. Ich habe das mal vorhin durchgeschaut. Ich markiere mir in meiner Leseliste immer, was lese ich für einen Podcast und was lese ich sozusagen privat. Und gerade vorletztes Jahr war das teilweise so, dass ich 5, 6, 7 Bücher, nur Podcast-Bücher hatte, gar keine Bücher dazwischen gelesen habe, weil es auch teilweise umfangreiche Bücher waren, also die dann noch nicht fertig waren. Und dann nur im Sommer es mal geschafft hat, so ein bisschen privat welche zu lesen. Und dann war es im Endeffekt so, dass ich die Podcast-Bücher gelesen habe, die 11, und dann noch mal 7 dazu. Und dann war es das oder sowas. Und dieses Jahr, wenn ich mir das anschaue, ist immer ein Podcastbuch und dann kommen so 3 bis 4 bis 5 privat gelesene Bücher dazu. Und das ist einfach richtig gut gelaufen dieses Jahr und es hat einfach richtig Spaß gemacht. Und es waren auch viele Bücher, die mich extrem gehypt haben. Da kommen wir dann später noch dazu, wie oft ich wie viele Punkte vergeben habe. Also im oberen Punktebereich. Kleiner Spoiler, ich habe auch kein 10er-Buch dabei gehabt dieses Jahr. Aber ein paar sehr gute haben es dann doch mit reingeschafft. Also das Lesejahr war schon echt toll und ähnlich sieht es bei mir bei dem Podcast-Jahr aus. Das wäre nämlich meine zweite Frage, also wie ihr das Podcast-Jahr wahrgenommen habt. Nicht nur, was die Bücher angeht, sondern einfach, was den Flow mit dem Podcast anging. Es ist ja auch immer ein bisschen eine Leistung, die Vorbereitung für ein Buch, das wir hier lesen, in den Alltag zu integrieren. Also man muss ja on point am Ende des Monats das Buch fertig gelesen haben, wenn es geht, auch schon die Analyse geschrieben haben, Notizen gemacht haben und so weiter. Und das ist ja teilweise gar nicht so einfach mit dem Alltag unter einen Hut zu bekommen. Und von meiner Seite aus hat das auch dieses Jahr ziemlich gut geklappt. Es gab kaum Bücher, wo ich dann wirklich so auf den letzten Drücker dran war und dann irgendwie kurz vor der Aufnahme noch meine Notizen fertigstellen musste. Sondern ich hatte das immer gelesen, hatte mir schon meine grundlegenden Notizen gemacht und habe dann vor der Aufnahme nur noch mal kurz alles geordnet, zusammengefasst und dann bin ich mit in die Aufnahme gestartet. Also auch was das Podcast ja anging, war das rein vom Gefühl her. Das hat noch nichts mit dem Inhalt der Bücher zu tun, da komme ich dann auch noch mal drauf. Wie so der Punktdurchschnitt dieses Jahr aussah im Podcast. Aber rein vom Podcast-Aufnahmen, von den Aufnahmen hat das echt Spaß gemacht und es hat auch organisatorisch bei mir sehr gut geklappt. Nur gegen Ende wurde es jobwechselbedingt ein bisschen tighter. Da habe ich gemerkt, da ging meine Lesekapazität dann doch ein bisschen nach unten.
Okay.
Wie sah es bei euch aus?
Wir haben ja, glaube ich, relativ viel in Anführungszeichen gelesen, was so ein bisschen älter ist, Anführungszeichen. Wojcik, Ripley, heute Herz der Finsternis. Das hat mir an sich sehr gut gefallen, allerdings. So wirklich überzeugt hat, obwohl ich mich auf alle gefreut habe, so wirklich überzeugt hat mich davon jetzt auch keins. Wir hatten allerdings darf ich schon den Titel nennen, nur, also eine große Überraschung. Ich hätte die Autorin in dem Fall auch nie irgendwie im Buchhandel mir gekauft. Da bin ich ganz froh, dass wir sie hier gelesen haben. Es gab eine andere Autorin, auf die ich mich sehr gefreut habe, die war ein bisschen enttäuschend. Da die aber einen sehr großen Kredit bei mir hat, würde ich selbst noch mehrere solcher in Anführungszeichen enttäuschenden Bücher von ihr lesen und würde das nächste immer noch mir besorgen. Und wir hatten eigentlich sollte es ein Quälbuch für euch werden. Und das war ebenfalls eine sehr positive Überraschung für mich persönlich gewesen. Also kurzum, irgendwie war von allem so ein bisschen was dabei. Es gab nicht das Buch wie letztes Jahr, dem ich 2 Punkte vergeben habe, aber wenn ich das richtig sehe, habe ich hier auch keinem Buch 8 oder mehr Punkte gegeben. Also auch hier eher ein durchschnittliches Jahr.
Max?
Ich bin tatsächlich, finde ich es total großartig, dass wir 2 Sachbücher gelesen haben in diesem Jahr. Das hat mir wahnsinnig viel Freude gemacht. Ich bin ja großer Sachbuch-Fan, dementsprechend freue ich mich immer wieder, wenn wir das auch im Podcast mit einbringen. Außerdem fand ich unsere beiden Abiturbücher großartig. Die haben mir wahnsinnig viel Freude gemacht, was man auch an den Punktzahlen bemerkt. Ich stelle immer wieder fest, dass ich da auch sehr gerne drüber spreche und dass diese Bücher aus meiner Sicht viel, viel hergeben. Einer der Gründe, warum sie in der Schule gelesen werden. Ich mochte Alex' bösartige Attacke. Die hat mir nämlich Spaß gemacht, anders als von ihm intendiert.
Bösartig, okay.
Ansonsten muss ich sagen, für mich war dieses Jahr, bis auf das Buch, wo ich gesagt habe, bis auf die Autorin, bei der ich gesagt habe, da kommt ein neues Buch raus, das muss man hier lesen, was die einzige große Enttäuschung war, war es für mich einfach ein gutes Jahr. Also ich habe mich sehr an den Büchern im Podcast erfreut und es hat mir, weil Philipp über das Organisatorische sprach, wenig Mühe bereitet. Das Einzige, was immer mal zu Problemen geführt hat, wenn ich die Bücher schon gelesen hatte und sie dann quasi nochmal lesen musste, das ist immer mit einem gewissen Aufwand verbunden, weil der innere Schweinehund dann relativ groß ist, zu sagen, ach komm, nochmal. Aber auch das ist mir am Ende des Tages manchmal etwas kurzfristig, aber immer gelungen.
Sehr schön. Ja, das Einzige, was organisatorisch manchmal reingrätscht, ist dann auch irgendwie so die Folgen fertig schneiden, wenn wir dann doch mal wieder 2,5 Stunden gequatscht haben. Und man dann so ein bisschen auf dem Zahnfleisch kriecht.
Da können wir jetzt auch mal sagen, ne, das ist ein Aspekt der Arbeit, den ausnahmslos der Philipp übernimmt. Während der Max und ich hier schon wieder in der freien Wildnis glücklich sind, sitzt der Philipp noch geknäbelt am heimischen PC und muss sich unsere Tonspuren angucken und schnibbeln und sich aufregen und nochmal schnibbeln und noch viel mehr schnibbeln. Und wenn er fertig geschnibbelt hat, denken nee, da fehlt immer noch was. Zu viel geschnippelt. Und ja, also dafür, lieber Philipp, großes Dankeschön. Das sei auch mal erwähnt.
Es hilft uns ja auch, die Qualität weiter zu steigern, weil man natürlich durch das wiederholte Hören, ihr hört ja auch hin und wieder unsere Folgen nochmal an, dann fallen einem natürlich Dinge auf, die man dann nochmal besser machen kann oder nochmal besser machen möchte oder wo es so ein bisschen hakt. Wir nennen es mal, das ist unsere Qualitätskontrolle. Ja, aber danke, gerne, immer. Es ist auch ein Teil, der mir natürlich Spaß macht, bis zum gewissen Grad. Also außer man kriegt dann mit so, ach fuck, morgen soll die Folge erscheinen, ich habe noch nichts gemacht, ich wollte heute Abend eigentlich nur nach Hause kommen und mich auf die Couch setzen. Dann sitzt man bis 23:30 und schneidet noch. Aber selber schuld, wenn man sich nicht organisieren kann, ne? Jetzt die Frage an euch, und zwar ohne erstmal Titel zu nennen, vielleicht habt ihr das ja noch auf dem Schirm, welche Bücher habt ihr euch denn vorgenommen, also Titel sind erstmal nicht so relevant, wie viel habt ihr denn davon geschafft? Also es geht eher hier jetzt darum, ihr habt euch 20 Bücher vorgenommen und habt davon aber nur 3 geschafft oder sowas. Bei mir, das kann ich schon mal sagen, wir haben ja am Anfang des Jahres nur eine kleine Liste gemacht, über die wir kurz gesprochen haben, so punktuell, das waren glaube ich jeder 4 Sachbücher oder 4-mal Belletristik oder sowas. Damit es nicht zu sehr ausufert. Bei mir waren es insgesamt 11 Titel, die ich auf meine Liste geschrieben habe, die ich dieses Jahr eigentlich unbedingt lesen wollte. Und long story short, ich habe 3 davon geschafft. Also das ist eine Completion Quote von Completion Rate von 27,23%. Das ist jetzt nicht der Burner. Lässt aber noch nicht darauf schließen, wie viel ich dann am Ende dann tatsächlich geschafft habe, denn dafür habe ich ganz viele andere Sachen gelesen. Ich sehe aber auch Bücher, die sich hier von Jahr zu Jahr durchschleppen, wie solche kleinen Leseleichen. Also es gibt auch Sachen, die da neu dazugekommen sind. Marc Aurel zum Beispiel ist dazugekommen mit Wege zu sich selbst. Anfang des Jahres habe ich aber noch nicht gelesen. Aber wirklich sehr stabil schleppt sich hier durch Stephen Fry mit Troja. Das steht, glaube ich, schon das 3. Jahr auf meiner Liste. Ich weiß es nicht. Mal gucken, wann es sich dann irgendwann mal tatsächlich zu den gelesenen Büchern gesellen kann. Wie sieht es bei euch aus?
Also, ich habe mir mal meine Liste angeschaut. Ich kann gar keine Titelanzahl nennen, die ich mir vorgenommen habe zu lesen, weil unter anderem hier 3 Autoren draufsteht, von denen ich gesagt habe, wenn die was veröffentlichen, werde ich es lesen. Alle 3 haben nichts veröffentlicht.
Hast du 3-mal George R. Martin draufgeschrieben?
Ja. Nee, Ronald J. Pollock, der steht aber, glaube ich, auch schon seit 3 Jahren auf der Liste. Der hat 2016 das letzte Buch geschrieben.
Stimmt, hat's erzählt. John ist mehr so Hoffnungsträger gewesen.
Ja, das waren eher Hoffnungen. Während John Grisham, wo ich mir eigentlich vorgenommen habe, vielleicht die nächsten 2-3 Bücher zu lesen. Und der hat, wie jedes Jahr, auch dieses Jahr wieder ein neues Buch veröffentlicht, habe ich gar keins gelesen.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, ne? Die ewige John Grisham-Frage bei dir.
Nein, das nicht. Nächstes Jahr wird wieder John Grisham. Das muss dann einfach sein. Jetzt mal ein Jahr Pause, fetzt auch nicht. Ansonsten, aber.
Es ist krass, wie schnell so, also wie gefühlt, je älter man wird, desto schneller vergehen ja auch so Jahre, gefühlt.
Leider, ja.
Diese John Grisham-Diskussion, ich hätte Stein und Bein schwören können, dass du dieses Jahr wieder mindestens 2 John Grishams gelesen hast.
Nee.
Weil diese Diskussion darüber ist mir noch so präsent.
Ja.
Und das ist schon wieder über ein Jahr her.
Das ist krass. Ja. Davor das Jahr hatte ich 5 geschafft in einem Jahr oder 6, 5.
Das war relativ viel, ja.
Und ich fände die Idee ganz, ganz, ganz spannend, einfach mal so ziemlich alles von ihm gelesen zu haben. Aber ich sag mal, wenn ich die 2-3 Bücher im Jahr nicht schaffe, dann wird das mit dem Gesamtwerk doch recht knapp.
Lustigerweise, ich habe mir die Jahreszusammenfassung von letztem Jahr nochmal angeschaut und die Vorbereitung der Folge. Und da stand ganz groß und fett drüber Alex John Grisham Counter, Ausrufezeichen. Also, oder Frage, dich eben danach zu fragen, was du, wie viel du nun geschafft hast.
Leider nein. Ansonsten hatten wir eine Autorin, die wir im Podcast dann dankenswerterweise gelesen haben, die ich gelesen habe. Ich hatte mir zum Geburtstag, jetzt muss ich selber mal kurz gucken, ich glaube 3 oder 4 Bücher schenken lassen von Autorinnen und Autoren, die ich lesen wollte. Also in der Summe habe ich 7 Bücher geschafft, die ich mir vorgenommen habe. Allerdings ohne jetzt eine Zahl nennen zu können, die als Ausgangswert gilt.
4 mehr als ich. Max.
Auf meiner Liste stehen 18 Bücher und 10 davon habe ich geschafft. Gerade die Quote bei der Gegenwartsbelletristik ist wirklich gut. Da habe ich nur 1 nicht geschafft. Bei den Sachbüchern frage ich mich bei 2, 3 darauf, wie ich überhaupt nur auf die Idee gekommen bin, die da drauf zu schreiben. Also das interessiert mich jetzt schon nicht mehr. Und 2 davon sind quasi als noch im Lesezustand begriffen. Also beispielsweise Der Griff nach den Sternen, das Buch über Giordano Bruno. Das liegt seit seinem Erscheinen bei mir auf dem Nachttisch. Die ersten 150 Seiten habe ich bestimmt auch schon gelesen, aber da komme ich halt nur sehr schleppend voran, weil ich selten im Bett das Buch weiterlese. Das könnte man einfach irgendwann mal noch abschließen, aber bisher ging es auch gut ohne. Ansonsten muss ich sagen, bei den Klassikern habe ich ein bisschen geschlampt. Also Meister und Margarita hatte ich im Flugzeug zurück nach Deutschland im Februar angefangen, aber keine Kraft mehr gehabt, weil ich im Urlaub so schon genug gelesen hatte. Und da ging einfach nichts mehr. Aber zumindest Tschechow, seine Erzählung, die habe ich gelesen. Das war schön.
Giordano Bruno liegt bei mir auch noch da. Ich bin aber, glaube ich, 50 Seiten oder sowas. Also, aber immerhin, 10 Stück. Das ist schon mal was. Ich habe gemerkt bei mir, dass wenn ich diese Listen schreibe für Dinge, die ich lesen möchte unbedingt, dass die Realität diese Listen sehr schnell überholt. Und die Sachen, die ich gelesen habe, waren dann tatsächlich die Dinge oder die Titel, die sehr nah am Erscheinung, also einen sehr nahen Erscheinungstermin hatten, entweder an dieser Liste oder schon sehr weit oben auf einem Stapel lagen, beziehungsweise die ich vielleicht sogar schon angefangen hatte oder welche, die wie Eugen Ruge, Pompeji, die ich wirklich lange nun schon vor mir hergeschoben habe. Und mir gesagt habe, jetzt komm, jetzt musst du das mal anfangen, sonst wird es irgendwann peinlich. Und viele anderen davon, ja, die rennen nicht weg und das ist manchmal problematisch. Aber vielleicht kommt auch da die Zeit, die meisten der Sachen sind ja keinem Aktualitätsbezug unterzogen. Das heißt, es ist egal, ob ich die jetzt lese oder in 10 Jahren. Und irgendwann kommt der Moment und dann nimmt man den Schwung mit und dann liest man die. So, jetzt möchte ich ganz kurz unsere Ziele für den Podcast am Anfang des Jahres nochmal zusammenfassen und was wir davon erreicht haben. Das sind, glaube ich, 9 Punkte, die wir uns vorgenommen hatten, was wir machen wollen dieses Jahr. Und ich gucke mal, was wir davon geschafft haben. Oder ich sage euch jetzt mal, was wir davon geschafft haben. Punkt Nummer 1. Wir wollten das Buch zum Sonntag wieder regelmäßig einführen. Das hat, sagen wir mal, ein halbes Jahr hat es gut geklappt. Dann ist es gewissermaßen hauptsächlich wahrscheinlich an mir gescheitert. Dann war das mit der Veröffentlichung ein bisschen ins Hintertreffen geraten und dann ist das Buch zum Sonntag ein bisschen eingeschlafen. Ich gebe zu, das war so eine Mischung aus, scheiße, ich habe viel zu tun. Es ist dann doch viel zu viel Arbeit gewesen, weil ich gemerkt habe, es war nicht gut genug organisiert. Also die Nacharbeitszeit war dann doch zu hoch und damit ging einfach pro Woche zu viel Zeit in diese Arbeit rein. Und dafür war das Feedback auch nicht gut genug oder nicht groß genug oder nicht hilfreich genug. Also das war, es verpuffte so ein bisschen. Also liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr das Buch zum Sonntag auf den Social-Media-Kanälen, die wir bespielen, wieder haben wollt und euch das interessiert, sozusagen jeden Sonntag ein Buch zu bekommen und genannt zu bekommen, was uns gerade umtreibt, was wir gerade empfehlen möchten. Es muss nichts Aktuelles sein, es kann auch irgendwas aus dem Bücherregal sein. Dann schreibt uns gerne. Das hilft uns einschätzen zu können, ob wir uns die Arbeit wieder machen, das zu bringen oder ob wir uns lieber auf das fokussieren, was wir halt hier machen. Punkt Nummer 2, unser Threads-Auftritt. Ihr wisst ja, oder einige wissen ja, dass der Meta-Konzern letztes Jahr eine weitere Social-Media-Plattform im Sinne von X oder Twitter ins Leben gerufen hat. Die heißt Threads. Und die wollten wir dann auch ein bisschen aktiver bespielen. Also zur Realität ist so 50%, würde ich sagen, check. Denn unsere Folgenankündigungen kommen auf Threads, aber ansonsten bespielen wir den Kanal jetzt nicht extra noch, weil, ganz ehrlich, da ist auch nicht viel los. Und das, was dort los ist, ist qualitativ eher nicht so da. Da tauschen sich Leute darüber aus, dass sie gerade Müsli gegessen haben. Ja, semi-sinnvoller Kanal. Hm. Punkt Nummer 3, wir wollten unsere Website endlich launchen. Ja, das ist immer noch nicht passiert, weil jemand
Warum
hatte noch
eigentlich?
Keine Zeit, weil jemand noch keine Zeit hatte, sich darum zu kümmern, wo wir das hosten und das Ding zu bauen. Also das ist so ein Punkt. Das könnte was sein, was ich nächstes Jahr in den Sommerferien mal mache. Wenn ich dann viel Zeit am Stück habe, aber mal schauen.
Bringt dir das irgendwas, wenn wir dich in den Sommerferien besuchen und dir über die Schulter schauen und dir kluge Ratschläge geben?
Ja, unbedingt. Wir können da gerne zu dritt dran bauen. Wir haben ja schon ein grobes Konzept, was wir drauf machen wollen. Das ist natürlich, kostet es wieder Geld. Das ist natürlich ein Punkt. Aktuell haben wir noch nichts kommerzialisiert von den Dingen, die wir hier machen. Das heißt, das ist ein reines Privatinvestment. Das heißt, jeder von uns wirft pro Monat XY Euro hier rein in dieses Podcast-Projekt. Rauskriegen wir aktuell nichts, denn wir haben keine Werbepartner, die uns Geld geben etc. Hin und wieder bekommen wir natürlich Rezensionsexemplare, das hilft uns. Aber ansonsten kommerzialisiert ist hier gar nichts. Oder ja. Und das Gleiche gilt natürlich für die Webseite, auch der Hoster möchte bezahlt werden. Das kostet alles mittlerweile nicht mehr so viel, aber es ist natürlich trotzdem Geld pro Monat, das aufläuft. Und dafür ist sozusagen das Konzept, was wir ausgearbeitet hatten oder wofür wir Zeit hatten, das auszuarbeiten, noch nicht so reif, dass man sagt, okay, das ist jetzt eine fertige Webseite mit ausreichend Inhalt, die wir aktuell bespielen können. Die Webseite hat irgendwann natürlich das Ziel, die Social-Media-Kanäle nur noch als Nachrichtenplattform zu verwenden, also als Plattform, wo wir sozusagen die Inhalte, die wir auf unserer Webseite präsentieren, zu pushen. So, Punkt Nummer 4. Wir waren auf der Buchmesse. Wir wollten auf die Buchmesse. Wir waren auf der Buchmesse. Check, das haben wir geschafft. Wir haben von der Buchmesse berichtet und das machen wir wahrscheinlich auch nächstes Jahr wieder. Das hört ihr dann sozusagen in unserer Ausblicksfolge, was wir nächstes Jahr vorhaben. Punkt Nummer 5. Wir wollten wieder Gäste haben und Autorengespräche führen. Wir hatten zwei Gäste und eine davon war eine Autorin und ist es immer noch. Und mit der haben wir ein sehr tolles Interview geführt, nämlich mit Frau Münkler. Also auch der Punkt, check, haben wir geschafft. Wir wollten wieder mehr Gleichgewicht, das ist Punkt Nummer 6, zwischen Autorin und Autoren erreichen, weil wir doch im Jahr davor ein deutliches Ungleichgewicht zugunsten der männlichen Schreibenden hatten. Und das haben wir auch geschafft. Wir hatten 6 Autoren und 5 Autorinnen. Also check. Fast 50-50 ist nicht ganz möglich, weil wir ja nur 11 Bücher lesen. Deswegen ganz gleichwertig werden wir es nicht hinbekommen. Punkt Nummer 7 waren, wir wollten 2 bis 3 Sachbücher lesen. Wir haben 2 gelesen, glaube ich. Also check, auch der ist erfüllt. Punkt Nummer 8, wir wollten eine Abiturfolge machen. Wir haben sogar 2 gemacht. Mit Wojciech und mit Julie C. Corpus Delicti. Und Punkt Nummer 9, wir hatten uns scheinbar aufgeschrieben, dass wir als konkreten Titel von Herfried Münkler Die Welt in Aufruhr lesen wollten. Und das haben wir auch gemacht. Also check. Also ein Großteil der Punkte, die wir uns vorgenommen haben für den Podcast an Rahmen, sind erfolgreich realisiert worden. Und das hat mir gezeigt, dass es, glaube ich, auch für uns ganz gut ist, wenn wir wieder am Anfang des Jahres unsere Ziele für den Podcast formulieren und also auch so eine messbare Möglichkeit zu haben, zu schauen, was haben wir denn geschafft? Also wir können jetzt mal hier auf die Schulter klopfen. Yay! Wir haben einen Großteil der Dinge, die wir umsetzen wollen, geschafft. Und den Rest schieben wir weiter erfolgreich vor uns her. Jetzt möchte ich von euch, weil wir noch beim Thema Podcast sind, bevor wir dann zu unseren privaten Tops, Flops und so weiter kommen, kommen noch 3 Fragen zum Podcast. Nämlich erstens, welches ist euer Podcast-Buch des Jahres? Also welches Buch, das wir im Podcast gelesen haben, ist euer Highlight gewesen? Noch nicht die Podcast-Folge, das kommt auch noch. Also die Frage, welche eure Lieblingsfolge war oder welche Folgen euch am meisten Spaß machen oder gemacht haben, das machen wir dann auch. Aber jetzt erstmal wirklich, welches Buch ihr als literarisches Werk fandet ihr in diesem Podcast-Jahr am besten?
Ich kann das kurz machen, Herz der Finsternis. Ich habe tatsächlich länger drüber nachgedacht, aber für mich war das das stärkste Buch dieses Jahr. Noch kurz vorm Wojciech. Und es hat mir auch einfach Spaß bereitet. Dementsprechend Herz der Finsternis.
Sehr schön.
Also ich gucke hier gerade meine Bewertungen durch. Ich dachte mir, ich gehe jetzt einfach mal so anhand der Bewertung. Das war ja doch recht gleichmäßig, was die Höhe der Punkte anging. Jetzt keine großen Ausreißer nach oben. Dummerweise habe ich niemanden mit einer, also kein Buch mit einer höchsten einzelnen Punktzahl. Und das überlege ich mir ja gerade, wenn ich mir die Titel so angucke. Es ist zwar nicht die mit Abstand höchste Punktzahl, die ich hier vergeben habe, aber auch vielleicht so ein bisschen mit dem zeitlichen Abstand. 22 Bahnen von Caroline Wahl.
What?
Gefällt mir immer besser. Also ich glaube, würden wir jetzt die Folge nochmal aufnehmen, weil ich es nicht besonders gut bewertet habe, ne?
Caroline Wahl, was hast du da gegeben? Da hast du...
Ich habe 6 Punkte gegeben.
6 Punkte
das
gegeben,
das würde ich, glaube ich, jetzt nicht mehr machen.
Okay, spannend. Gut,
oder? Das ist... Ja.
Nicht schlecht.
Merkwürdiges Buch. Ein wirklich merkwürdiges Buch.
Okay, also hat dich das jetzt nochmal beschäftigt, oder?
Also ich bin sowieso kurz davor, mir den Nachfolger zu holen. Mhm. Und das ist so wie damals auch bei Denise Ode. Also ich hätte mir das Buch nie gekauft im Handel, wenn wir jetzt wenn wir den Podcast nicht hätten. Ich hätte das Buch nicht gelesen, weil ne, warum auch? Deutsche Literatur und ich ja sowieso übelst cool. Und aber wenn man dann dazu gezwungen wird und dann, ich weiß nicht, manche Bücher verändern sich ja dann auch so ein bisschen im Verlauf der Zeit und das geschieht gerade bei diesem Buch ganz ganz explizit.
Spannend.
Mhm. Es ist kein schlechtes Buch. Also.
Ich habe zweimal dieses Jahr 9 Punkte vergeben, habe ich gerade gesehen. Das zweite Mal war heute mit Herz der Finsternis. Spannenderweise, ich habe mir vorher, als ich fertig war mit Herz der Finsternis und kurz drüber nachgedacht, habe ich aus dem Gefühl 7 Punkte vergeben. In der Nachbearbeitung und heute im Gespräch wurden aus diesen 7 9. Hm. Und das zweite Buch, was ich dieses Jahr so hoch bewertet habe, ist auch mein Podcast-Buch des Jahres, denn es hat mir noch ein Stück mehr, naja, Wert verschafft, das klingt ein bisschen komisch, aber hat mir mehr gegeben. Und das war Anbruch der neuen Zeit, das dramatische 16. Jahrhundert von Marina Mückler, das Sachbuch, was wir gelesen haben. Denn das hat mich auf eine Weise nochmal bereichert, die ich so am Anfang gar nicht erwartet hätte und die mir natürlich auch viel für meine Diss gebracht hat, aber es war einfach wirklich so umfangreich und ein so tolles Buch und es hat mich so in diese Zeit reingezogen. Deswegen hat es Marina Münkler mit ihrem Sachbuch auf die Nummer 1 dieses Jahr geschafft. Was uns direkt aber zur Podcast-Folge des Jahres bringt. Habt ihr irgendwo so eine Lieblingsfolge gehabt,
ja,
wo ihr gesagt habt, boah, dann bitte.
Das Einzige, was mich daran gestört hat, ist, dass wir es dann noch kommentiert haben davor. Es ist das Interview. Das Interview hat mir am meisten Spaß gemacht.
Das war wirklich cool.
Ich finde, die Folge hätte einfach für sich stehen können, ohne weiteres Gelaber von uns. Vielleicht noch eine Begrüßung und eine Abmod, aber ansonsten mehr braucht es da, glaube ich, nicht. Ich fand es einfach richtig, richtig cool und ich hoffe, dass wir das demnächst mal wieder machen können.
Hast du da Feedback in der Richtung bekommen? Dass das, oder war das einfach dein Gefühl, dass die Extra-Folge nicht hätte gebraucht?
Da mir jetzt auch andere Freunde geschrieben haben, die Folge gehört haben, ja, nee, das verschenke ich zu Weihnachten, würde ich sagen, das kam auch ganz gut an. Und alle, die mit mir gesprochen haben, meinten, ja, war cool. So, ich habe jetzt...
Wie? Ich meinte dieses, das mit der zweiten Folge, wir haben es ja nochmal, unser Kommentar sozusagen zum Buch.
Achso, nee, das ist mein persönliches Gefühl. Ich fand das persönlich unangenehm.
Unangenehm sogar?
Aber ich sah nicht tight. Ich finde, das, was ich erzählt habe, war Blödsinn. So. Ich wünschte, ich könnte das alles rausschneiden und nicht nochmal hören müssen. Es war einfach kein Glanzmoment von mir. Ich glaube, da war ich auch nicht völlig fit. Und dann bin ich einfach selber unzufrieden und wünschte, es würde niemand mehr hören können.
Naja, ich kann sagen, ja, Max, Alex.
Nee, dann such du, weil bevor du jetzt deine Lieblingsfolge sagst, würde ich vorher nur ganz kurz was sagen wollen. Weil dann hören wir den Max gleich nochmal. Ja, ja.
Zur Folge, also zu dem, was Max gerade gesagt hat? Oder?
Ich gehe jetzt einmal davon aus, dass das Interview für uns drei mit Abstand die coolste Folge war oder schönste oder wie auch immer. Ich würde jetzt zumindest von Max gerne mal hören, das Interview jetzt mal außen vor gelassen. Was wäre denn dann in dem Fall deine zweitliebste Folge gewesen?
Damn it. Da habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht.
Okay.
Ich hatte abgeschlossen mit dem, aber ich gucke nochmal nach.
Das Interview wäre gar nicht meine Highlight-Folge gewesen. Okay. Sorry. Weil das Interview hat für mich Stress bedeutet. Also ihr habt ja scheinbar, wart ja scheinbar richtig hyped vorher drauf. Ich hatte auch Bock drauf. Mit dem Unterschied ist, ich hatte Frau Münkler das letzte Mal irgendwann während des Studiums gesehen und war natürlich nie so nah bei ihr oder nie, war nie so im Gespräch mit ihr, wie du jetzt, Max. Das heißt, ich wusste erstmal noch nicht, worauf ich mich da, was da auf uns zukommt. Dann fand ich meine Vorbereitung nicht gut, meine Fragen oder die Art, wie ich mich vorbereitet habe, war irgendwie nicht geil. Das heißt, für mich war das ein hohes Maß an Stress und dann natürlich die technische Seite noch. Wie oft ich vorher geguckt habe, habe ich alle Kabel, habe ich alles, was ich brauche, funktioniert das Setup, weil nichts ist peinlicher, du tauchst bei einem Interview auf und irgendwas funktioniert nicht. Und ich kannte die Räumlichkeiten nicht, ich wusste nicht, was da passiert, wenn da, keine Ahnung, alle 5 Minuten ein Zug vorbeigefahren wäre, man hätte das gehört, wäre die ganze Aufnahme im Eimer gewesen. Das heißt, ich wusste sozusagen nicht, auf was muss ich mich in der Hinsicht einlassen, klappt das mit den Tonspuren und so weiter. Also ich habe es alles zu Hause vorher getestet, aber wenn man das Umfeld da nicht kennt, und dann nicht mehr reagieren kann. Also das war ja, wir sind dort angekommen und dann hatten wir 10 Minuten Aufbauphase und dann haben wir ein bisschen gequatscht und dann ging es los. Da wäre ja keine große Zeit gewesen zu sagen, ich fahre nochmal schnell nach Hause, ich hole nochmal das und das, dann können wir das nämlich erfolgreich machen. Aber es hat alles super geklappt, aber von daher war das jetzt nicht meine liebste Folge, weil das Stresslevel war schon stabil.
Ja. Dann kannst du das ja umdrehen, dann sag uns doch erstmal deine Lieblingsfolge.
Ich habe eine Lieblingsfolge und einen Lieblingsfolgentyp noch mitgehabt. Also ich mochte sehr, sehr gerne die Folge mit Jule zusammen, als wir über Ferdinand Schirachs Sie sagt, er sagt gesprochen haben. Das war eine echt entspannte, richtig coole Folge. Es war ja auch keine unserer Buchbesprechungen im Klassischen, sondern eher so eine Diskussionsfolge, so eine lockere. Und die fand ich echt wahnsinnig toll. Die hat mir richtig viel Spaß gemacht. Die war, fand ich auch qualitativ sehr gut. Und dann, die haben sich langsam so ein bisschen zu meinen Jahreshighlights auch ein bisschen hochgearbeitet, die Verlagsvorschauen. Die machen echt Bock. Das macht richtig Bock, da einfach sich im Vorfeld schon durch diese ganzen Vorschauen zu scrollen und auch zu sehen, was für ein Scheiß auf diesen Markt gespült wird. Und dann aber so wirklich ein paar Perlen zu finden, wo man sagt, da freue ich mich jetzt drauf, auch wenn das komplett in die Hose geht im Zweifelsfall. Oder wenn man diese Bücher auch, ich habe jetzt Bücher auf diesen Verlagsvorschauen gefunden, also in meinen Aufzeichnungen, die habe ich komplett wieder vergessen. Die sind überhaupt nicht mehr an meinem Horizont, die würde ich mir nicht mehr raussuchen, weil jetzt interessieren mich nicht die Bohne. Ich habe letztens, war ich überrascht, dass ich bei meinem Buchhändler noch ein Buch vorbestellt hatte. Das kommt irgendwann Mitte dieses Jahres. Freue ich mich immer noch drauf, also das ist nicht, aber die Verlagsvorschauen machen echt Bock und ich freue mich schon auf die Frühjahrsvorschau, das war echt fein. Und die sind echt fein.
Sehr gut. Also mir machen die Verlagsvorschauen auch wahnsinnig Spaß. Ich bin immer hyped, wenn dann die ganzen Vorschauen rauskommen und ich dann sie durcharbeiten kann. Das ist wirklich so wie, ja, oh, jetzt was Neues draußen, jetzt gucken wir alles, was da Neues kommt. Also wirklich wie so ein kleines Kind sitze ich und warte ich und freue mich dann, bis dann endlich der Tag kommt. Und ich habe jetzt auch schon eine Excel-Tabelle befüllt fürs nächste Halbjahr. Also ich bin schon jetzt vorbereitet. Aber ich habe nochmal geguckt und die Jerry Cotton-Folge hat mir schon richtig Bock gemacht.
Ja, die war gut. Ja,
also die hat mir einfach sehr viel Spaß gemacht.
Alex wollte uns hart trollen und dann kommt da eine Folge raus, wo wir alle sagen, oh, gibt es zwar stabile 5 Punkte, aber es hat richtig Bock gemacht, das Buch. Ich weiß gar nicht, was habt ihr gegeben? Ich habe, glaube ich, 5 gegeben.
Ja, ich hatte 7 darauf gegeben.
Und ich 6. Ja,
ich habe, genau, 5, 6, 7. Ja. Es ist großartig. Also das hat echt Spaß gemacht. Sowas. Und wir können euch an dieser Stelle, liebe Hörerinnen und Hörer, schon mal versprechen, es wird nächstes Jahr auch so ein richtiges Schmankerl geben. Also,
oh ja, oh ja.
Da gibt's, da wird's lustig. Alex, deine Lieblingsfolge.
Ja.
Deine Lieblingsfolge. Also,
auch mir hat das Interview am besten gefallen, nicht zuletzt, weil irgendwie der ganze Tag an stimmig war. Begann ja übrigens auch damit, ich habe Philipp nachmittags abgeholt und daher weiß ich um seine Sorgen um die Technik, weil ich glaube, es gab nichts, worüber er auf der, weiß ich nicht, fast 20-minütigen Fahrt zur Uni, wir haben das Interview in der Uni aufgenommen, worüber er darüber gesprochen hat. Vielleicht lag das so also ein bisschen daran, ich war anders als Max, der die Frau Münkler eben kannte und so ein bisschen, ist aber die Vorstellungsrunde und alles übernahm und Philipp, der die ganze Technik bereitstellte, war ich so ein bisschen außen vor und konnte mich da schön zurücklehnen. Das Einzige, was jetzt im Nachhinein, ich hatte Frau Münkler nach dem Interview noch eine Frage gestellt, weil ich mir dachte, wenn ich das jetzt im Interview mache und also ein auf Klugscheißerchen tue, trete ich ihr damit vielleicht ein bisschen zu nahe und sie sagte, das hätten sie ruhig machen können. Ja, ne, war dann noch danach noch eine schöne Diskussion. Und wir sind ja dann im Anschluss, sind wir dann auch noch gemeinsam essen gegangen. Also kurzum, das war für mich ein sehr, sehr schöner Nachmittag mit einer unglaublich angenehmen Gesprächspartnerin als Interviewpartnerin. Dementsprechend war das ja auch mein Highlight dieses Jahr als Folge. Eure Highlights, die Verlagsvorschauen, damit kann ich ja überhaupt nichts antun, weil mich Verlagsvorschauen überhaupt nicht interessieren. Dann hatten wir, ich hätte jetzt auch gesagt, so meine zweitliebste Folge wäre die Jerry Cotton-Folge gewesen, weil das war so die Folge, wo der auch im Vorfeld zur Vorbereitung zur Folge der größte Aha- oder Okay-Moment stattgefunden hat. Ich habe das Buch eigentlich wirklich nur ausgelesen, weil ich dachte, okay, wir machen mal sowas richtig schön Kitschiges, Blödes, irgendwie was, ne, was. Und dann
hast
du da, und dann hast du da, weiß ich nicht, auf einmal liest du dann ja die erfolgreichste Krimi-Reihe und ich weiß nicht, wie viele Milliarden der Verlag damit Geld gemacht hat im Verlauf der Zeit und sicherlich das ein oder andere Millionchen in Zukunft noch machen wird, weil die Serie existiert ja nach wie vor wohl auch recht erfolgreich. Auch die Serie ging an mir komplett vorbei. Ich habe nicht mal gewusst, dass das eine deutsche Serie ist. Und das waren alles so eine Sachen, das hätte ich mir, weiß ich nicht, nie, das war positiv überrascht davon. Und dann war es eine ganz lustige Diskussion, weil es war auch nicht ganz ernst gemeint, der Tag. Deswegen fand ich das ganz cool. Und damit ich aber mit Max nicht gleich bin, ich fand unsere fünfjährige Bestehensfolge, die wir viel zu spät zu unserem fünften Geburtstag rausgebracht haben, ganz nice.
Also, die Vorstellungsrunde 2.0 haben wir die, glaube ich, genannt.
Ich weiß gar nicht, ja, das kann gut sein, aber das ist so dann mal so im Gespräch nochmal zu rekapitulieren, was eigentlich in 5 Jahren so passiert ist, das war doch eine ganze Menge.
Ja, das überrascht mich auch jedes Mal wieder, ne? Also wenn ich mir das so angucke, man ist ja so im Flow, man arbeitet auf das nächste Buch hin und dann ist wieder ein Jahr rum und dann schaut man, seit wann machen wir das? Und dann so, krass, 2019.
Das stimmt.
Dann, und dann fast wir sind fast bei 200 Folgen. Wir sind 100, was habe ich gesagt, vorhin 185 oder sowas aktuell.
185, ne, genau.
Das ist schon krass. Macht Spaß. So, jetzt aber natürlich, wir kommen von den Highs und jetzt gehen wir zu den Lows. Was war euer Flop des Jahres? Welches Buch war wirklich das? Ich würde einfach den Anfang machen, weil wir das gerade schon genannt haben, das Buch. Nämlich 22 Bahnen von Caroline Wahl. Ganz ehrlich, ich habe einfach bei dem Hype, der um dieses Buch gemacht wurde und wird und um diese Frau gemacht wird, habe ich einfach was anderes erwartet. Also habe ich einfach mehr erwartet. Und wir hatten das, glaube ich, Max hatte das, glaube ich, am Ende der Podcast-Folge oder der Aufnahme gesagt, ist, glaube ich, sogar auch mitzuhören, das war nicht danach. Das Buch wird schlechter, je länger man drüber redet oder drüber nachdenkt. Und das hat sich nochmal bestätigt. Also jedes Mal, wenn ich jetzt nochmal wieder dran denke, heute habe ich das Buch in der Hand gehabt, aus einem anderen Grund, und habe nochmal kurz drüber nachgedacht und mal reingeblättert, habe mir, es wird nicht besser, wenn man drüber nachdenkt. Also ich hatte damals 5 Punkte gegeben, glaube ich. Wenn ich es jetzt nochmal lesen würde, würde es vermutlich weniger bekommen sogar. Also im Gegensatz zu dir, Alex, ist das ein Buch, was bei mir eher zunehmend schlechter wegkommt.
Okay.
Das war so wirklich mein Lowlight.
Ich kann das kurz machen. Denise Ode, ich stelle mich schlafend. Also ich würde ja jetzt am liebsten das sagen, was Philipp gesagt hat. Na, dass es immer schlechter wird. Ich habe es völlig vergessen. Ich kann dir nicht mehr sagen, um was es da genau ging. Völlig belanglos. Mir auch jetzt völlig egal. Ihr habt so lange gesprochen, ich hätte ja einfach nachgucken können. Aber nein, es interessiert mich auch gar nicht mehr. Also ich werde dieses Buch nie wieder anrühren.
Das ist eigentlich das schlimmste Zeugnis für ein Buch. Es regt dich nicht auf und es begeistert dich nicht, es ist dir einfach egal.
Ja, und Belanglosigkeit ist der Tod des Buches.
Auf jeden Fall, ja. Alex?
Also jetzt im Nachhinein ganz klar Juli C. Corpus Delicti. Da geht es mir tatsächlich genauso wie Max. Dieses Buch interessiert mich nicht. Mir ist eigentlich auch tatsächlich nur noch im Gedächtnis geblieben, irgendwie so eine irrwitzernde Dystopie. Mia Heul, toter Bruder, die Methode. Mehr brauche ich nicht wissen, mehr will ich da nicht wissen und es ist nicht meins.
Ich könnte dir nicht mal sagen, wie die Hauptfigur bei Ich stelle mich schlafend heißt. Ich kann dir nicht sagen, wie irgendeine Figur bei dem Buch heißt. Du kannst ja wenigstens noch die Figuren nennen. Also, ich dachte, aber ich verstehe den Punkt, Alex. Da hatten wir eine heiße Diskussion in der Folge.
Das eben, ne?
Ja. Ich fand allgemein, das war ein Podcast-Jahr, was sehr diskutabel war.
Fandst du?
Ja, also ich fand, wir haben wahnsinnig viel diskutiert und ich weiß nicht, ob wir so weit von den Punkten die letzten Jahre auch auseinander waren. Ja gut, Jon Fosse war so ein Buch, wo wir im Jahr davor diskutiert haben. Da hat Max 2, Alex 5, ich einen Punkt gegeben. Das war, glaube ich, das beschissenste Buch aller Zeiten. Ja. Nee. Aber da gingen die Punkte deutlich auseinander. Nee.
Es gibt hundertprozentig noch.
Freundin aus Österreich.
Unsere Freundin aus Österreich, okay, ja.
Ja. Die Flussfrau, ach nee, die Bachmann, Entschuldigung.
Ansonsten ging das wirklich, ja, Ingeborg.
Die verfolgt uns, für immer.
Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui, dort gibt es einen echt krassen Break, weil Max mit 7, ich mit 6, Alex mit 2.
Ja.
Da haben wir mal so einen richtig krassen Break. Ingeborg Bachmann 1-4-3, ja, das ist richtig. Aber dieses Jahr waren viele dabei, wo wir wirklich deutlich auseinander waren zum Teil in der Bewertung. So 8 gegen 6 Punkte, 9 gegen 6 Punkte.
Heute erst, ja.
Ja, aber insgesamt haben wir einen Mittelwert von 7 Punkten dieses Jahr.
Mhm.
Interessanterweise, Alex und Max, also ihr beiden, habt jeweils 7 Punkte im Durchschnitt gegeben. Ah, nee, Quatsch. Alex hat 6 Punkte im Durchschnitt gegeben. Max hat 7 Punkte im Durchschnitt gegeben. Und ich habe, glaube ich, auch 6 Punkte im Durchschnitt gegeben. Genau. Also Max war leicht begeisterter von diesem Podcast ja als Alex und ich. Aber insgesamt doch wieder sehr homogen fast.
Ist euch eigentlich was bei unseren Enttäuschungen aufgefallen? Nur falls der Vorwurf dann kommen sollte.
Alles Frauen?
Korrekt. Man ziehe daraus die Schlüsse, die man möchte.
Ja, das
Na, eigentlich nicht. Also das ist ja, das geht ja auch wieder auseinander. Also wenn Philipp sagt, wie hieß sie gleich, Caroline Wahl hat ihn enttäuscht, da sage ich, nee, war cool. Wenn Max sagt, Denise Oder hat ihn enttäuscht, dann sage ich, ja, mich auch, aber ich würde trotzdem jedes Buch von ihr wieder kaufen.
Das habe ich auch gesagt, das würde ich auch machen. Ne? Und Corpus Delicti fand ich gut.
Brauch ja. Das ist, ne? Also das ist, an sich ist das vielleicht sogar fast am schönsten, wenn da so schöne Kontroversen drin sind, weil ich sag mal, wenn jeder so sein Lieblingsbuch hat und alle dasselbe Lieblingsbuch haben, ja, dann, weiß nicht, brauchen wir eigentlich noch nicht drüber sprechen, aber wenn jeder so ein Buch hat, wo sagt, oh, das geht gar nicht und der andere sagt, doch, das geht schon, das ist doch cool.
Aber das ist ein schönes Beispiel für Statistik, ne? Also das heißt ja so schön, glaube keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Wenn man jetzt meine Bücherstatistik jemand vorlegen würde, der da drauf schaut mit einer Brille, die für Geschlechtergleichheit ausgerichtet ist, der würde mir glatt vorwerfen, ja, siehst du, Frauen haben sie ja am schlechtesten bewertet. Denn tatsächlich sind Corpus Delicti, Ich stelle mich schlafend, Der talentierte Mr. Ripley und 22 Bahnen die Bücher, die ich mit 5 Punkten bewertet habe. Was wieder nur dafür spricht, dass man die Statistik dementsprechend beobachtet, weil, wie gesagt, Marina Münkler habe ich mit 9 Punkten bewertet. Aber so kann man natürlich Statistiken lesen. Ist natürlich totaler Quatsch. Das hat mit dem Geschlecht des Autors oder der Autorin überhaupt nichts zu tun. Es war einfach nur eine schlechte Auswahl in diesem Jahr. Oder was heißt schlechte für mich in dem Fall? Ihr habt die Bücher zum Teil anders bewertet. Naja, egal. Ja. So, jetzt kommen wir zu unseren privaten Büchern. Jetzt wird es sozusagen interessant. Jetzt kommen wir nämlich zu dem Punkt, wo wir auch untereinander nicht wirklich wissen, was da jetzt bei rauskommt. Das heißt, wir sprechen jetzt darüber, wie viele Bücher haben wir insgesamt gelesen? Das heißt, wie viele Autoren, wie viele Autorinnen, wie viele Seiten, wie viele Punkte wir im Schnitt gegeben haben, was unsere Höchstwertung war, was unsere niedrigste Wertung war. Und dann kommt noch Max seine Max-Spezialkategorie.
Lass doch mit der anfangen. Da bin ich
sehr gespannt. Möchtest du mit der anfangen?
Ja, na klar, weil daraus kann man ja schon was ableiten, aber man weiß halt noch nichts Konkretes.
Genau,
wie lang ist er denn von euch?
Ein Papierphallus. Also
es geht jetzt um einen literarischen Schwanzvergleich.
Max kam ich wollte es jetzt literarischen Phallusvergleich, aber.
Ein Phallusvergleich, ja. Es ist, Max kam auf die glorreiche Idee, alle Bücher, die wir gelesen haben, Podcast wie im Interesse, einfach mal übereinander zu legen, also zu stapeln und zu messen, wie hoch das Türmchen dann ist.
Finde ich gut. Finde ich wirklich immer noch herausragend gut. Schau, wer fängt an? Ja, eigentlich, Max, du hast, komm, hau raus. Du hast vorgelegt, du hast gesagt, wir müssen das machen, also
okay.
Trau dich aus dem Schatten.
Mein Bücherstapel ist so groß wie ich.
1,12 Meter. Max ist sehr klein.
1,86 Meter.
1,80 Meter. Nein, das ist.
Man muss dazu sagen, Max liest sehr, sehr gerne, also ich damit verteidige ich mich jetzt einfach mal. Max liest sehr, sehr gerne Neuerscheinungen im Hardcover, die ja. Per Definition viel, viel dicker sind als Taschenbücher, die wir beide häufig lesen.
Das ist für mich Pay to Win. Das ist der Inbegriff von Pay to Win, ja.
Das stimmt, ne?
Er sagt einfach, ich schmeiße einfach mein Geld, um ich wieder am Ende diese Kategorie gewinne. Also, Sonderausgabe mit extra Seiten, bumm, drauf.
Magst du gleich mal noch verraten, wie viele Bücher du gelesen hast?
Nö, das machen wir danach.
Nö, machen wir danach.
Ja. Gut, Alex, dann, also es gibt Max, den können wir jetzt, der macht
und
also
unter ferner Liefen.
Und wir beide machen so unser Ding. Also ich bin bei ein paar Zentimeter weniger. Ich kann nicht mal sagen, das ist so groß wie ich, das ist deutlich kleiner, das ist vielleicht so groß wie meine kleine Tochter. 114 Zentimeter.
Hm. Nicht schlecht.
Das entlockt ja auch nur anfange, ein müdes Lächeln.
Das ist, bevor ich jetzt anfange, möchte ich bloß darauf hinweisen, dass mir ein Kumpel, der, oh Gott, wie drückt man das denn jetzt aus, ohne hier beleidigend zu werden, der jetzt, sag mal, nicht der Größte ist, mir mal gesagt hat, Alex, jedermann hat 2 Meter zur Verfügung. Wie er die verteilt, ist ihm selbst überlassen. Ich habe tatsächlich den kleinsten werde ich nicht sagen. Ich habe den niedrigsten Stapel tatsächlich. Ich war ein wenig geschockt. Es sind lediglich 71,1 Zentimeter.
Klingt am Paperback.
Ja, wahrscheinlich.
Wahrscheinlich.
Ja, das kommt ja auf Masse, ist das wirklich nicht so wenig. Also das muss man ja wirklich mal hochrechnen.
Na, da können wir doch gleich direkt übergehen. Wie viele Bücher sind es denn geworden?
Na, da möchte ich jetzt auch den Abschluss machen.
Dann okay. Machst du den Abschluss, dann Alex, dann geht gleich über, dann machen wir die
Reihenfolge. Machen wir es genau umgekehrt, genau. Es sind 30 Bücher und davon sind 45,2 Bücher, ich hoffe, ich habe richtig gemessen, 45,2 Bücher, eigene Bücher. Also 38, nee, das kann gar nicht sein.
Von 30, 45. 30
Bücher sind 45
Zentimeter. 45 Zentimeter eigene Bücher.
Na, okay.
Sehr gut. Bei mir sind es 36 Bücher insgesamt.
Ganz kurz, mehr als letztes Jahr. Also bei mir sind es übrigens 3 mehr als letztes Jahr. Das wollte ich noch. Und jetzt vielleicht 36 Bücher.
Bei mir sind 36 Bücher, das sind 6 mehr als letztes Jahr. Plus 5 Comics oder Graphic Novels. Also insgesamt 41. Und davon sind, das würde ich gleich einfach mit anschließen, 29 Autoren und nur 7 Autorinnen.
Ah, ja.
Das ist dann doch deutlich ungleichgewichteter. Wollen wir die Seitenanzahl gleich mit oder machen wir extra Kategorie? Okay.
Genau, das machen wir als nächstes.
Genau. So, Max, du hast bestimmt die 60 geknackt.
78. Und da habe ich jetzt schon 2 aufs neue Jahr genommen, weil ich quasi mit dem letzten Termin quasi den Cut gezogen habe. Ja. Und fürs nächste Jahr dann wieder anspare.
Bei mir auch.
Verhältnis 14 zu 64.
14 Autoren? Nee, Autorinnen.
Ich bitte dich. Mach dich nicht lächerlich.
Ja.
Nein, aber man muss. Ja. Da sind ja auch mal kleine Sachen dabei, wie das Märchen vom Glück oder Herr Kafka und die verlorene Puppe.
Genau, da jetzt die spannende Frage, wie viele Seiten sind es denn?
22.702.
Nicht schlecht.
Okay. Ja, dann sind es trotzdem deutlich mehr. Bei mir sind es 14.600. Wobei, das würde die These mit den Kleinen natürlich auch stützen. Du hast fast doppelt so viele Bücher wie ich. Nein, du hast doppelt so viele Bücher, mehr als doppelt so viele Bücher wie ich.
Aber nicht doppelt so viele, Seiten. Genau.
Ja. War bei mir auch wirklich viele Bücher mit vielen Seiten dabei waren. So 800 Seiten Schinken. Genau. Alex, hast du das bei dir ausgerechnet, wie viele Seiten, oder?
Ja, auch dort deutlich weniger. 8.542. Tatsächlich.
So, Max, aber jetzt die Frage, dein Ziel für dieses Jahr, war das zufälligerweise mehr zu lesen als letztes Jahr?
Ja, aber eigentlich ist das grundsätzliche Ziel immer ein Buch pro Woche, 52. Das ist das Ziel, was ich mir setze.
Okay, krass.
Und ansonsten, ab einem bestimmten Punkt ist es mir einfach egal und ich habe einfach meinen Spaß.
Ja, bei mir auch.
Na, und jetzt kommt halt hinzu, bei dem Buch, das ich gerade lese, das exzerpiere ich nebenher. Also quasi mache mir ganz viele Anmerkungen dran und schreibe es mir völlig nur für mich selber, schreibe ich mir dann kleines Quatsch, A4 Seiten voll mit Ideen und Gedanken dazu, Das dauert natürlich dann dementsprechend länger, aber ich habe ja die Nacht, und weil wir vorhin über Schlafrhythmen gesprochen haben, ich habe halt quasi jeden Tag auch 2 Stunden mehr Zeit als ihr. Und das macht schon einen großen Unterschied.
Und weniger Kinder, das macht auch hin und wieder einen Unterschied.
Das ist auch ein ganz zentraler Unterschied, das stimmt.
Also so diese Theorie mit jede Woche ein Buch lesen, das schaffe ich rein organisatorisch gar nicht. Wenn ich voll arbeiten bin, dann ist das teilweise
ganz möglich. Ganz aber, kurz, darf ich nochmal nach euren Verhältnissen Männlein-Weiblein fragen?
Weil 29:7.
29:7?
Und 14 zu was? 62?
64. Es sind 17,94%.
In Anführungszeichen das beste Verhältnis, nämlich 19 Männer und 8 Frauen, habe ich gelesen.
Ja, ich habe mal geguckt, also die Frauen in Vorständen des DAX-Quote liegt bei 25,7, also ich bin noch chauvinistischer als Vorstände von DAX-Unternehmen.
Aber für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, um das hier noch auch aufzuklären, wir lesen unsere Bücher ja nicht nach diesen Statistiken. Also es geht ja nicht darum, am Ende die meisten Bücher zu haben oder sowas und hier uns gegenseitig irgendwie zu überbieten, sondern das ist ja nur die Auswertung des Jahres und was sich daraus für lustige Zahlen ergeben. Die haben an sich keinerlei Aussagekraft darüber, wie wir unsere Bücher auswählen. Also es sitzt dann, glaube ich, vermute ich jetzt mal, jedenfalls ich tue es nicht, ich glaube auch die anderen beiden nicht, niemand irgendwie eine Woche vor Ende dieses Podcast-Jahres da und guckt, was er noch schnell an kleinen, dünnen Büchern lesen kann,
ja, das ist
damit
ja albern.
Er endlich am Ende noch, ja eben, damit er noch 2, 3 Bücher extra haben kann. Also darum geht es ja nie. Es geht ja einfach nur darum, was lesen wir, und dann, wenn es gut lief, gucken wir am Ende, wie viel waren es denn. Und also zumindest ich war heute, als ich die Statistik zusammengebaut habe und mir das so ausgewertet habe aus meinen Tabellen, ich war doch durchaus überrascht. Also sowohl von der Anzahl der Bücher als auch von der Menge der Seiten. Aber auch natürlich von dem Verhältnis zwischen Autoren und Autorinnen. Das Gleiche gilt natürlich für meine vergebenen Wertungen. Also ich habe dieses Jahr kein Buch unter 5 Punkten bewertet. Weder im Podcast noch in meinen privaten Büchern. Ich habe festgestellt, dass ich im Podcast deutlich schlechter bewertet habe. Also die schlechtesten Bewertungen, nämlich die 5-Punkte-Bewertung, sind alles Bücher aus dem Podcast. Ich habe meine privaten Bücher, jetzt muss ich, glaube ich, mal nachschauen, muss ich kurz lügen. Ich glaube, bei meinen privaten Büchern, die ich gelesen habe, richtig, ist keins unter 7 Punkten dabei.
Krass.
Also das waren nur
sick
Bücher dabei, die wirklich gut waren, also wirklich gute Bücher. Und meine Höchstwertung waren allerdings dafür auch nur 9 Punkte. Also ich hatte kein 10-Punkte-Buch dieses Jahr dabei. Okay. Im Schnitt sind das 7,25 Punkte, inklusive Podcast-Bücher. Das heißt, es war ein gutes bis sehr gutes Podcast-Jahr. Und privat auch, also lese ja allgemein.
Jetzt muss ich mal kurz gucken. Also insgesamt habe ich die Bücher, alle meine Bücher mit 6,6 bewertet. Mhm. Also ich schon sagte, da ist aber auch ein 4-Sterne-Buch dabei. Allerdings geht es mir da genauso wie dir, lieber Philipp. Die in Anführungszeichen schlechten Bücher sind im Podcast gelesen worden, während die guten Bücher eigentlich allesamt privat gelesen wurden. Das liegt aber natürlich daran, dass man die privaten Bücher natürlich auch ein bisschen nach eigenem Interesse auswählt.
Da ist die Trefferquote im Zweifelsfall höher, ja, aber muss ja auch nicht sein. Also letztes Jahr waren zum Beispiel ein paar Sachen dabei, wo ich auch Privatbücher gelesen habe, die einfach scheiße waren. Wo ich einfach daneben lag mit meinem Geschmack.
Das soll vorkommen. Bei mir übrigens der Schnitt 7,12. Das schlechteste Buch tatsächlich aus dem Podcast mit Denise Ode. Aber die 2 besten habe ich sogar direkt nacheinander gelesen. Hat zwar sehr lange gedauert, in den Sommerferien im Juli. Und direkt danach, das war innerhalb von 9 Tagen, habe ich die 11 für weil meine Frau mich gebeten hat und ich ihr versprochen habe, eines Tages lese ich zumindest mal ein Buch davon, habe ich die 11 noch gelesen von Bernhard Hennen.
Das geht aber auch gut. Übrigens ist es ziemlich besonders, dass du die 2 besten hintereinander gelesen hast, weil häufig ist es ja so, wenn du ein sehr, sehr gutes Buch liest, dass das Buch danach erstmal abfällt.
Das ist der Vorteil, wenn du weißt, was das Buch ist, was ich danach gelesen habe, das konnte kaum abfallen.
Ja, aber es ist ja auch ein Anspruch an sich selbst, ne? Also es dann zu schaffen, dieses Buch auch so objektiv zu bewerten.
Das ist richtig.
Vermeintlich objektiv, dass es trotzdem noch so eine hohe Wertung bekommen kann. Weil meistens geht es ja nicht darum, was es jetzt tatsächlich, ob es tatsächlich ein besseres oder schlechteres Buch ist,
sondern einfach vom Gefühl her. Ne? Genau.
Ja, ja, aber vom Gefühl, wenn du bist ja, du liest ein Buch, das ist absolut, denkst, Bogart, das wird ein Zehner. Das wird eine gute 9 bis 10, wird das, und du bist hyped und du kommst, hast das Buch zu Ende, du kommst fest in dieses kleine Loch, wenn du so ein richtig gutes Buch zu Ende gelesen hast, denkst du, oh fuck, was mache ich jetzt mit meinem Leben, was kommt jetzt? Fängst das nächste an und das muss ja diesen Erwartungen, die du gerade hast, aus denen du ja kommst,
genau,
auch gerecht werden. Genau, und wenn es das dann auch schafft, dann ist das sehr besonders. Also das will schon was heißen.
Jetzt wäre natürlich meine Frage, und das passt dazu, was war denn euer Buch des Jahres? Ich habe übrigens zwei, weil ich die zwei nehmen möchte, deswegen.
Das möchte ich ganz ans Ende gerne
stellen. Achso, das möchte ich ganz ans Ende legen, dann frage ich alles nach der Neuentdeckung.
Ich habe, genau, die Neuentdeckung des Jahres wäre sozusagen das nächste, was auf meiner Liste stehen würde. Alex, hast du das schon so spontan parat? Also wir haben ja noch die Neuentdeckung des Jahres, wir haben die Überraschung des Jahres, wir haben die Enttäuschung des Jahres und wir haben das Buch des Jahres.
Gib mir da mal noch ein bisschen
Zeit, bitte. Okay, dann fange ich an. Die Neuentdeckung des Jahres für mich war Walter Mörs.
Okay.
Generell. Also sowohl die Stadt der träumenden Bücher, die ich Anfang des Jahres hatte, als auch jetzt lese ich gerade noch, das habe ich noch nicht abgeschlossen, aber das ist ja ein Buch, dem ich schon Vorschusslorbeeren gegeben habe, das ich auch schon, sogar für die Weihnachtsfolge schon empfohlen habe. Rumo und die Wunder im Dunkeln. Walter Mörs hat mich kalt erwischt gewissermaßen. Habe ich früher die Leben des Captain Blaubeer gelesen. Und das hatte ich irgendwann mal geschenkt bekommen, glaube ich. Und dann hatte ich erst reingelesen, dann habe ich es wieder zur Seite gelegt und festgestellt, ist doch, Captain Blaubeer sind doch Kindergeschichten. Und seitdem war Walter Mörs so ein bisschen gefangen in der, ja, macht irgendwie so ganz schräge Kindergeschichten. Und sobald man mal die Stadt der träumenden Bücher oder vor allen Dingen Homo gelesen hat, merkt man, da ist gar nicht viel mit Kindergeschichten. Das ist doch deutlich erwachsener. Und die Kreativität, die aus diesem Mann kommt, ist einfach. Klar, ist jetzt nicht für jeden was, glaube ich, muss man auch mögen. Also das ist auch viel Abstruses und Überkreatives, aber der hat mich wirklich schwer begeistert. Und gerade lese ich noch Homo und das ist einfach eine tolle Heldenreise. Ein Helden-Epos. Wunderbar.
Bei Alex kann ich sogar, würde ich sogar das ändern von der Überraschung, oder anders, bei Alex ist es kein Buch, glaube ich, sondern Verlag. Ist die Überraschung des Jahres.
Nee. Der war ja letztes Jahr schon.
Achso, okay, schade. Dann frage ich dich trotzdem, was
manchmal
ist deine
hat man Überraschung? Ja auch keine Neuentdeckung.
Neuentdeckung.
Tatsächlich Kurt Krömer. Ich schätze ihn als Komiker sehr. Also egal in welchem Format er dort im Fernsehen auftritt, ich habe ihn eigentlich mal sehr, sehr gerne gehört, beziehungsweise jetzt in seinem Podcast. Und bei mir ging es ein bisschen an mir vorbei. Der Mann war ja jahrelang alkoholabhängig und depressiv, beziehungsweise er war depressiv und aufgrund dessen auch alkoholabhängig. Und über diese Zeit und den Weg dort raus hatte er ein Buch geschrieben. Ich weiß jetzt gar nicht, wann das rauskam. Ist, glaube ich, noch gar nicht so alt. Und das hat ein Arbeitskollege mal mit auf Arbeit gebracht, beziehungsweise bei sich dort auf dem Tisch liegen. Ich habe es mir mal genommen, die ersten 3-4 Seiten gelesen und dachte, okay, krass. Also ich habe es mir nur genommen, weil ich dachte, okay, also wenn es Kurt Krömer ist, ne, dann lese ich da auch was von Kurt Krömer. Nur hat das Buch tatsächlich gar nichts mit Kurt Krömer aus dem Fernsehen zu tun, sondern da haben wir wirklich die, wie heißt der, Alexander Bojan, also wirklich die Privatperson, die dann drüber schreibt. Aber er tut das einerseits mit einer Ernsthaftigkeit und einer Offenheit, die mich sehr, sehr überrascht hat, positiv überrascht hat. Also wenn er dann über Dinge schreibt, wie im Einkaufszentrum Heulkrampf gekriegt, im Bett irgendwann nicht mehr hochgekriegt, all solche Sachen für eine Person, die eigentlich in der Öffentlichkeit steht, so offen zu schreiben, fand ich, verdient Respekt. Mal ganz von abgesehen, dass die Thematik Depression sowieso eine Thematik ist, bei der es vielleicht auch mal ganz gut ist, wenn die da oben in Anführungszeichen drüber schreiben und sprechen, weil das vielleicht doch nochmal einen ganz anderen Zugang hat oder zu mehr Toleranz und Offenheit hoffentlich anregt zu der Thematik. Also mir hat das Buch sehr, sehr gut gefallen. Mich hat's begeistert und für mich die Überraschung, die Entdeckung oder Neuentdeckung des Jahres.
Aber das kann ich verstehen. Das Problem für mich ist, bei all diesen Künstler-Dingen, die mit psychischen Erkrankungen zusammenhängen, ich habe es jetzt halt auch zu oft gehört. Weil Kurt Krömer, ja. Thorsten Sträter, Felix Lobrecht, einer meiner Lieblingsautoren, Patrick Salmen. Wir könnten das jetzt noch viel weiterführen. Irgendwann, ach, das klingt total gemein. Ich finde das wirklich wichtig. Aber ich habe es halt irgendwann dann auch gehört und verstanden. Und wenn man, also das war ja ein absoluter Bestseller von Kurt Krömer. Darfst nicht alles denken, alles glauben, was du denkst, heißt das Buch.
Den Titel hätte ich mir vielleicht dazu nennen sollen, genau.
Ich habe es dann einfach gehört und wie gesagt, ich verstehe das, ich würde es selber nicht lesen, ich mag seinen Humor als Kunstfigur, aber...
Hat übrigens überhaupt nichts mit
der Kunst zu tun. Nee, glaube ich.
Also es gibt diesen Humor, gibt es dort drinnen nicht.
Oh, dann kommt mir sogar noch was abhanden, was ich sehr liebe.
Ich bin ja nur kein Freund kein großer Freund von Biografien. Man kann das Buch ja ein Stück weit auch in die biografische Ecke schieben, natürlich. Deswegen, ich kenne viele andere Autoren, also viele Künstler, die darüber schreiben, kenne ich nicht. Für mich war es das erste Buch in dieser Hinsicht. Daher. Lohnenswert. War es für mich sehr lohnenswert gewesen.
Ja. Man verfällt dann so ein bisschen, auf das eingehen, was du jetzt gerade gesagt hast, Max, man verfällt dann so ein bisschen in diese Ach-der-auch-Mentalität. Mhm. Wenn dann so der 5., 6., 7., 8., ich sag jetzt mal, Künstler oder die Person des öffentlichen Lebens dann ein Buch darüber schreibt, dass sie depressiv ist oder dass sie in irgendeiner Form eine psychische Erkrankung hat, dann hört man auf, sich dafür so sehr zu interessieren und sagt, ah ja, okay, der auch. Klar, das ist zu kurz gegriffen, weil natürlich diese Menschen unterschiedlich sind und man die Depression des einen nicht mit der Depression des anderen oder der anderen vergleichen kann wahrscheinlich, weil die sich auch anders auswirken, wie auch immer. Und das soll diese Menschen dahingehend auch gar nicht herabwürdigen. Aber man ist auch irgendwann gesättigt davon. Also so die 5. Depressionsgeschichte zu lesen, ist jetzt einfach, wie viel Mehrwert gewinnt man davon? Oder was, es ist ja nicht unterhaltsam. Es ergibt erst einen Sinn, wenn man sagt, ich interessiere mich für diese Figur oder für diese Person so sehr, dass ich lesen möchte, wie erging es ihm denn oder ihr denn damit. Ja. Und wenn das nicht der Fall ist, dann gibt es für mich überhaupt keinen Grund zu sagen, okay, Thorsten Sträter, ja, ich finde ihn nicht mal witzig. Warum sollte ich mir die Geschichte von ihm durchlesen? Kurt Krömer, genauso das Gleiche. Das ist, finde ich, witzig. Hin und wieder, der hat auch sehr nervige Auftritte, aber so die Geschichte jetzt direkt, da gibt es andere Sachen, die ich einfach dringlicher lesen möchte. Das bedeutet nicht, dass ich dann irgendwie diese Depression runterspiele oder dass es nicht wichtig ist oder so. Das mögen dann Menschen, die ihn sehr bewundern oder sie sehr bewundern, dann anders sehen und dann auch lesen und dann ist das vollkommen in Ordnung auch. Aber man rutscht dann halt schnell in diese Richtung. Deswegen sind mir solche Leidensgeschichten, weiß ich nicht. Lese ich
ja, das war spontan. Also hätte es mein Kollege nicht auf Arbeit mitgehabt. Ich hätte es wahrscheinlich auch nie gelesen. Aber
ich finde, das ist genau der Punkt.
Ne? Ja, das ist sehr. Eben. Sogar. Das ist, ich würde auch nicht ausschließen, dass das nicht mal passiert. So habe ich die Semi-Biografie von Christoph Schlingensief gelesen. Durch Zufall. Ich habe sie geschenkt bekommen von meiner Mutter damals, glaube ich, noch. Da habe ich noch zu Hause gewohnt. Wusste erstmal gar nichts mit der Person anzufangen. Und irgendwann saß ich halt da. Mir war langweilig. Ich habe da reingeblättert und habe es dann durchgelesen. Ich hätte mir die nie gekauft oder nie direkt zur Hand genommen. Aber genau so kommt das halt. Und dann ist das auch vollkommen legitim. So. Max.
Neuentdeckung des Jahres. Fehlt noch. Ja, meine Neuentdeckung ist für jemanden, der Germanistik studiert hat, eigentlich total bedauerlich. Fast schon tragikomisch. Ja. Aber ich habe in diesem Jahr, wahrscheinlich habe ich erst in diesem Jahr die Reife entwickelt. Aber ich habe in diesem Jahr wirklich meine Leidenschaft, Begeisterung, Liebe, drückt's aus, wie ihr mögt, zu Thomas Mann entdeckt.
Ich wusste, dass das jetzt kommt.
Also ich habe zwei große Werke von ihm gelesen mit dem Dr. Faustus und den Bekenntnissen des Hochstaplers Felix Krull. Ich habe biografische Texte über ihn gelesen. Ich habe mehrere Hörbücher von ihm, die er selbst noch eingesprochen hat, gehört. Ich bin völlig im Hype, ich bin, weiß gar nicht, ob man sowas sagt, aber ich bin Mitglied der Thomas-Mann-Gesellschaft. Also,
ach Gott.
Ich bin völlig abgefahren. Also völlig in diesem Hype drin. Und auch bei allen anderen Büchern, also wenn ich von Uwe Wittstock Marseille 1940 lese, dann sind das natürlich wieder neue Ergänzungen zu diesem Thema. Und wenn nächstes Jahr Thomas Mann ja ist, bin ich hyped. Also es ist, diese Begeisterung ist wirklich kaum in Worte zu fassen, weil ich diese Sprache so wunderschön finde, weil sie mich herausfordert und das mir einfach großen Spaß macht. Dementsprechend, jetzt deswegen sage ich tragisch, wenn man Germanistik studiert hat, sollte man eigentlich schon viel mehr von ihm gelesen haben, aber über Buddenbrooks bin ich bis dato nicht hinausgekommen und selbst das war, gebe ich zu, im Studium eine absolute Quälerei, weil das Konzept dieses Seminar, dieser Vorlesung auch einfach, Entschuldigung, absoluter Käse war. Sie müssen 3 Bücher die Woche lesen. Und zwar hochliterarische Bücher. Das kann nichts werden. Weil man dann völlig Bulimie-Lesen betreibt und das macht einfach keinen Spaß. Und es ist auch wenig hängen geblieben aus dieser Zeit. Das ist das Schlimmste eigentlich. Und dann liest du nicht auf Genuss, sondern auf Geschwindigkeit. Und dann kannst du es dir eigentlich sparen. Und jetzt habe ich Zeit, zum drüber nachdenken, jetzt habe ich Zeit für Anmerkungen, für Klebezettel, für Recherchen im Nachhinein. Und jetzt macht mir das richtig, richtig Spaß. Jetzt genieße ich jeden Satz, den ich vielleicht ein zweites Mal lesen muss, weil ich ihn beim ersten Mal nicht völlig verstanden habe, was mich früher natürlich genervt hat, weil, Mensch, oh, ich kann da hier nicht jeden, das Buch hat 800 Seiten, wenn ich hier jeden Satz zweimal lese, das dauert ja eine Ewigkeit. Und jetzt sage ich, nee, ist doch schön, ich würde am liebsten noch ein drittes Mal lesen, so viel Spaß macht das. Und oder das Spaß ist auch da der falsche Begriff, Freude, wirklich pure Begeisterung zu der Rhythmik und Melodie, die diese Sätze entwickeln, da bin ich wirklich hellauf begeistert.
Deswegen, ich finde das immer so ein, weil du jetzt das ja angesprochen hast, die Literaturwissenschaftler oder Germanisten, die wird das irgendwie komisch vorkommen, weiß ich nicht, weil es gibt so gewisse Texte, die kann man erst ab einer gewissen Lesekompetenz überhaupt verstehend lesen. Und da zählt Thomas Mann dazu. Meine Mutter schwärmt schon seit, ich weiß nicht, 20, 30, 40 Jahren von Thomas Mann. Sagt aber auch ganz ehrlich, meint so, das habe ich angefangen, das habe ich nicht zu Ende geschafft. Bin ich einfach, weiß ich nicht. Bin ich irgendwann nicht weitergekommen, bin ich drin stecken geblieben, habe ich wieder zur Seite gelegt. Aber sie schwärmt von Thomas Mann schon wirklich eine halbe Ewigkeit gefühlt aus meiner Perspektive. Und auch mein Onkel hatte damals den Zauberberg gelesen und meinte auch so, ja, muss man lesen und so weiter. Vor 10 Jahren, no way, hätte ich mich nicht rangetraut. Und selbst wenn ich mich dann rangetraut hätte, hätte ich das in die Ecke gelegt und gesagt, das ist doch einfach nur Quatsch. Braucht man nicht lesen. Keine Ahnung, was die da von mir wollen. Also warum soll das ein tolles Buch sein? Und das merkt man auch. Es hat auch nichts mit dem Alter zu tun. Du kannst doch jemanden, der, keine Ahnung, 50 Jahre lang nicht wirklich gelesen hat oder nur, ich übertreibe jetzt ein bisschen, nur Groschenromane gelesen hat, der ist nicht im richtigen Alter, um Thomas Mann zu lesen. Weil ich glaube, es gibt da kein richtiges Alter oder kein falsches Alter. Aber es gibt eine gewisse Lesekompetenzstufe, die man erreicht haben muss, bevor man diese Texte wirklich lesen kann, also genießend lesen kann oder gewinnbringend lesen kann. Und ich hatte heute zu meiner Freundin gesagt, dass ich jetzt langsam auch in dem Alter bin, weil ich heute in das eine Thomas Mann Buch, Der Erwählte, glaube ich, reingeblättert habe und dort mir die erste Seite so ein bisschen angefangen habe, so ein bisschen zu lesen, dass ich mich jetzt langsam auch bereit dafür fühle, für solche großen Texte, auch Krieg und Frieden zum Beispiel, Tolstoi. Das ist nichts, natürlich mag es den 16-, 17-Jährigen geben oder die 16-, 17-Jährige, die sagt, ich habe jetzt Krieg und Frieden gelesen, bin hellauf begeistert, hin und weg, tolles Buch, bestes Buch, hätte ich in dem Alter wahrscheinlich nicht die Lesebereitschaft gehabt, mich da durchzuarbeiten. Aber vielleicht kommt man irgendwann, wenn man viel liest, an diesen Punkt, wo man sagt, jetzt fühle ich mich bereit auch für diese Texte und hat, wie du gerade gesagt hast, Max, auch diese Geduld und kann diese Freude und diese Begeisterungsfähigkeit aufbringen, zu sagen, ja, dann brauche ich eine Stunde für eine halbe Seite oder für eine Seite, weil ich Text mehrmals lesen muss. Oder ich habe auch die Resilienz zu sagen, nee, ich kann das jetzt heute Abend nicht lesen. Dafür fehlt mir einfach die Gehirnkapazität.
Ja, muss ich morgen sonst einfach nicht mal. Ich kann es sonst nicht wertschätzen.
Ja. Also ich das muss ist das noch kein, mal morgen früh lesen. Ja,
genau. Genau, das ist kein, ich lese das jetzt mal so weg, Text. Das kriegt man sonst nicht hin. Also ich habe es beim Dr. Faustus gemerkt, da musst du hochkonzentriert sein, sonst kannst du es dir sparen. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Und natürlich, gerade der Dr. Faustus hat mindestens 100 Seiten, bei denen man kämpft. Bei denen man wirklich kämpft, weil das langatmig ist. Und dann gibt es andersrum Momente, wo du denkst, was ist das für ein Genie gewesen? Und selbst diese langatmigen Momente, die kann ich sogar wertschätzen, weil ich weiß, was sein Gedanke dahinter ist. Aber da reicht meine Musikkenntnis nicht aus, um das vollständig zu erfassen, was da von mir gewollt ist. Und ja, ich kann das jedem nur ans Herz legen. Aber, und das hat mir dieses Jahr, um wirklich das Jahr nochmal so zusammenzufassen, mich hat nicht nur, also jetzt haben wir das hier besprochen, aber mich hat auch meine Buchhändlerin gefragt, Mensch, also, wie machen Sie denn das? Dass Sie, ne? Da habe ich gesagt, na gut, ich schlafe nicht viel, okay. Aber der zweite Grund, ich schaue keine Netflix-Serien und versuche andere Sachen so einfach zu meiden. Und ich merke jetzt immer wieder, wie ganz viele Sachen newsmäßig auch ein bisschen zumindest an mir vorbeigehen, weil ich wirklich, ich höre meine 2, 3 Podcasts, wenn das da nicht vorkommt und nicht in der Zeitung steht, dann weiß ich das einfach nicht. Und bisher hat mir das noch nicht wehgetan. Und das finde ich richtig gut. Genauso, wenn dann gefragt, naja, und wie fandst du Liebeskind? Oder wie fandst du die Serie? Und wie fandst du die Serie? Keine Ahnung, ich habe für sowas keine Nerven. Ich kann mich nicht nachmittags mal hinsetzen und eine Stunde in eine Serie gucken. Das ist mir es einfach nicht wert. Alex.
Achtsam morden?
Ist, nachdem meine Frau und ich jetzt mit Modern Family durch sind, was so eine schöne Armbrot-Serie war, wo man mal eine Folge guckt, das ist so Comedy-mäßig.
Lass dich ein, alles klar.
Und das gleiche jetzt mit Achtsam morden. Da kannst du mal 35 Minuten gucken oder 40, wie lange da eine Folge geht. Und danach ist gut. Plus zwischen Weihnachten und Neujahr sind wir dann sowieso immer, sei es Seven vs. Wild oder irgendeine Serie, wo man sich nachmittags einfach mal hinsetzt und einfach den lieben Gott einen guten Mann sein lässt und eine Serie guckt. Aber ansonsten wenn ich normal arbeiten bin und kein Termin ansteht, gucke ich keine Serien, weil ich mich darauf nicht konzentrieren möchte, weil es für mich andere Sachen gibt, die viel interessanter sind, auf die ich mich eher konzentrieren will. Und ich lese halt bei jedem sich bietenden Anlass, sei es auf Terrasse, sei es in der Badewanne, sei es in meinem Lesesessel, sei es in der Freistunde, wenn ich mal keine Korrekturen zu machen habe. Ja.
Das läppert sich
dann. Genau. So, kommen wir mal ein bisschen voran. Wir haben noch 3 Kategorien. Ja. Die Überraschung des Jahres, Freunde des Lesens. Wer war das für euch? Das kann natürlich ein Autor oder eine Autorin sein. Das kann natürlich auch ein einzelner Band sein.
Ja, ich glaube, da hatte ich ja vorhin schon Jerry Cotton angesprochen. Das war einfach so das Gesamtpaket aus mich.
Würdest du auch nochmal was davon lesen?
Jetzt so? Ganz ehrlich, ja. Ganz ehrlich, ja. Also wenn ich es mal irgendwo sehe und der Titel ansprechend ist, würde ich es wahrscheinlich schon.
So für zwischendurch mal.
Für zwischendurch, ja. Ne? Wir hatten ja nun, ich glaube, das Buch, was wir gelesen haben, war aus den 60er Jahren, bilde ich mir ein. Ich glaube, 63, 64, 65, irgendwie so in der Nähe. Jetzt ist natürlich die Frage, also das sind ja mittlerweile schon Generationen an Autoren, die da mitgeschrieben haben und gar nicht mehr dran schreiben, wie jetzt qualitativ die Sache aussieht. Zumal sich da, wenn die sich irgendwo ein bisschen an der Realität orientieren, Jerry Cotton ja jetzt vermutlich ganz andere Gerätschaften zur Verfügung hat, seine Fälle aufzulösen. Ob das dann immer noch diesen Charme von damals hat, das ist eine Frage. Und dann wäre die Frage jetzt vielleicht gar nicht so sehr, wenn ich sehe, ob ich es dann nochmal lese, sondern eher, wenn ich vielleicht vom Titel, also der wäre dann ganz wichtig, weil ich kann ja sonst gar nichts damit anfangen. Ein älteres Buch mit einem interessanten Titel und wenn ich da irgendwo rankommen könnte, vielleicht mal auf dem, weiß ich nicht, wer sind die kleinen Märkte? Ihr wisst schon, was ich meine.
Flohmärkte.
Ja. Flohmärkte. Ein Spontankauf ist da sicherlich nicht ausgeschlossen, nö.
Ja, nee, Jerry Cotton. Hat man ja schon mal in der Folge gesagt. Ist ganz cool, aber nochmal, wüsste ich nicht, warum. Also außer man ist irgendwo, hat gar nichts zu lesen dabei und das Einzige, was es gibt, ist aus so einer Krabbelkiste im Zug, so Jerry Cotton, so ein alter.
Ich wollte gerade sagen, das ist vielleicht auch der Ideale, weil das Ding, das liest du halt auch in wenigen Stunden durch.
Ja, das stimmt.
Und meine, du bist wirklich mal von, keine Ahnung, Dresden nach Hamburg, Dresden, München, Dresden, Stuttgart unterwegs und
Es liegt auf dem Sitz neben dir.
Vom Bahnhof findet ein Flohmarkt statt, in dem Jerry Cotton verkauft wird.
Und nichts anderes.
Nur Jerry nichts Cotton. Anderes. Genau. Ja, ich glaube, dann würde ich es machen, doch.
Okay. Max, deine Überraschung des Jahres.
Oder ich. Ich habe zwei. ich hatte gerade noch mal so meine Liste durchgeguckt. Und das eine ist eigentlich keine richtige Überraschung, aber ich habe mal wieder zweimal eine Bestätigung einer Meinung, die ich schon hatte. Dieses Jahr kamen ja für mich zwei große Politikerbiografien raus. Mhm. Und beide habe ich mit großem Gewinn gelesen.
Merkel und?
Wolfgang Schäuble.
Schäuble.
Und beide waren wirklich lang. Also Angie 736 Seiten. Das hat wirklich auch Spaß gemacht. Und ich gucke gerade, wo Wolfgang Schäuble ist. Oder habe ich den? Ach nee, hier, 656. Und auch das hat mir gut gefallen. Also ich fand Schäuble ein bisschen besser als Angie, wenngleich ich natürlich Frau Merkels Perspektive, also seins ist besser geschrieben, ihr ist es inhaltlich interessanter. Mhm. Ich finde Biografien per se erstmal spannend, wenn ich die Figur auch spannend finde. Und beide Politiker konnte ich, obwohl ich jetzt politisch nicht unbedingt dahinter stehe, aber beide haben für mich immer den Eindruck erweckt, es geht grundsätzlich um die Sache. Und auch wenn ich bestimmte Sachen anders sehe, die haben ihre Gründe, warum sie entscheiden, wie sie entscheiden. Ob ich die teile, ist eine andere Frage. Aber sie wussten, sie standen hinter ihrer Sache und waren im besten Sinne überparteiisch und parteilich. Und haben nicht zwingend immer, also haben auch Fehler wahrgenommen. Aber auch nichts, für nichts um Verzeihung gebeten, was nicht ihr Fehler war. Und das, finde ich, ist eine positive Sache. Und die zweite positive Überraschung, ich habe einen Autor zweimal gelesen dieses Jahr. Das erste war relativ kurz, aber das zweite Buch, was er da rausgebracht hat, heißt In die andere Richtung jetzt. Und Navid Kermani. Mhm. Ich habe es mal wieder nicht gedacht, dass mich ein Reisereportagebuch, gerade über Afrika, dass mich das so mitreißen, so bewegen, so teilweise belustigen, teilweise aufregen, in alle möglichen Gefühlsfacetten waren da dabei und ich lese, was dieser Mann schreibt, so, so gern. Und warum Überraschung? Man denkt ja irgendwann, ja mein Gott, boah, ist das jetzt das Thema? Aber selbst das andere Buch, was ich von ihm jetzt in den Himmel gelobt habe, nämlich Jeder soll von da, wo er ist, ein Stück näher kommen, auch das Buch war für mich eine unfassbare Überraschung, weil ich natürlich nicht erwartet habe, dass ich das so lieben könnte, so ein Thema. Weil Religion ja jetzt nur nicht mein oberstes Gebot ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Und jetzt so eine Reisereportage über Ostafrika, aber es hat mich total begeistert. Und das war eine Überraschung.
Sehr schön. Ja, ob ich nochmal so eine. Also die einzige Politikerbiografie, auf die ich gerade noch so schiele, ist der zweite Teil von Barack Obama. Da gibt es auch noch keine Ankündigung, glaube ich.
Nein, noch nichts.
Hatten wir ja erwartet ein bisschen, dass das jetzt vor den Präsidentschaftswahlen erscheinen wird, was es nicht tat. Meine Überraschung des Jahres geht in eine ganz andere Richtung. Das war Tonio Schachinger mit Echtzeitalter. Das war ein Buch, das ich so gar nicht auf dem Zettel hatte. Und auch nicht erwartet habe, dass ein, Coming-of-Age-Jugendroman mich nochmal so abholen kann. Denn das Buch hat mich wirklich ab Seite 2 oder wahrscheinlich Seite 8 einfach mitgerissen und mich in einem Hype dadurch rutschen lassen. Und das war on point, hat mich genau in der richtigen Stimmung erwischt. Top. Also es war wirklich einfach eine tolle Überraschung, die ich überhaupt nicht auf dem Zettel hatte. Deswegen, klar, gut, der Deutschen Buchpreis hat er ja gewonnen gehabt. 2023. Mhm. Also so eine große literarische Überraschung schien das dann doch nicht mehr zu sein. Aber für mich hat es doch schon genau den Punkt getroffen. Und Bevor wir jetzt zu unserem Buch des Jahres kommen, kommen wir natürlich vom High nochmal zum Low, und zwar zur Enttäuschung des Jahres. Ich kann es ganz kurz machen, da würde ich mich nämlich gleich anschließen. Max hat es vorhin schon mal genannt. Bei mir ist die Enttäuschung des Jahres Denise Ode mit Ich stelle mich schlafend, weil ich einfach nach ihrem ersten Buch viel mehr erwartet habe. Und dieses Buch war einfach ein Schuss in den Ofen. War einfach nicht gut. Ich bilde mir ein, Alex hat vorhin das auch über sie gesagt, wo er gesagt hat, die Frau hat noch so viele Vorschusslorbeeren, er wird auch das nächste noch hier lesen. Das meintest du doch Denise Ode, richtig?
Genau.
Das, ähnlich sehe ich es bei mir auch. Das dritte Buch von ihr würde ich noch lesen. Und wenn das wieder daneben geht, dann würde sie für mich erstmal eine ganze Weile lang in der Prio ganz weit weiter runterrutschen. Aber das hat mich wirklich, wirklich enttäuscht. Habe ich deutlich mehr erwartet. Wie sah es bei euch aus?
Nachdem Max? Denise Ode ja jetzt schon weg ist, habe ich noch ein zweites Buch. Und vielleicht, da war, also Enttäuschungen entstehen, weil die Erwartungshaltung nicht eingelöst wird. Mhm. Und bei wem das dieses Mal so war, ist Timothy Snyder, von dem ich dieses Jahr ja Bloodlands gelesen hatte, im Urlaub. Das war ein interessanter Strandurlaub. Weil das Buch einfach thematisch sehr hart ist. Und der veröffentlicht dieses Jahr neu Über Freiheit. Und ich habe mir so eine theoretische Abhandlung gewünscht, der verschiedenste Freiheitsbegriffe miteinander in Konkurrenz stellt. Keine Ahnung. Das war so meine Grundidee. Das, was er geschrieben hat, war ein teilweise für mich konfuser Text, der seine persönliche Beziehung zur Freiheit so darstellt und eigentlich eine so kurze, knappe Prämisse hat, die auf so viel Raum, und mit so viel Raum meine ich, das muss ich tatsächlich nochmal nachgucken, also er hat ewig gebraucht, bis er da auf den Punkt kommt, 410 Seiten, was locker hätte in 200 Seiten abgehandelt sein können. Ich habe dem Buch trotzdem 5 Punkte gegeben, aber da war ich wirklich enttäuscht und da musste ich zwischendurch auch wirklich Pause machen und mich überwinden, dass ich nochmal weiterlese.
Okay. Also vielleicht so Denise Ode noch, selbst wenn das dritte Buch schlecht in Anführungszeichen wäre, würde ich mir vermutlich das vierte und das fünfte auch noch kaufen. John Irving schreibt seit Jahren nur noch bescheidene Bücher. Das letzte musste ich sogar abbrechen, weil es gar nichts mehr mit John Irving zu tun hatte. Und bringt der nächstes Jahr ein neues raus, kaufe ich mir auch das. Also die, und die Nichts oder hat auch ähnlich hohe Vorschusslorbeeren, weil der erste Roman so grandios war. Meine größte Enttäuschung war, und da hat Max vollkommen recht, die Erwartungshaltung, und das Buch stand auch wirklich lange bei mir auf der Must-Read-Liste, war Ripley gewesen. Mhm. Das war so dieses, also komme ich bis heute nicht drüber, dieses deutsche, dieser deutsche Vita-Roman, dieses europäische, dieser europäische deutsche Vita-Roman, den habe ich nicht erwartet, der hat mir nicht gefallen. Das war auch wirklich nicht mein Buch gewesen. Das war wirklich aus der Erwartungshaltung heraus die größte Enttäuschung dieses Jahr.
Hm, stimmt, hast du auch im Podcast, also in der Folge so gesagt. Ja. Gut, wir wollen natürlich aber enden mit was Tollem und küren jetzt unsere Bücher des Jahres und danach verabschieden wir euch in quasi den Ausklang des Jahres ins Silvester 2024. Euer Buch des Jahres, was war wirklich euer absolutes Highlight, wo ihr sagt, wenn ich nur ein Buch aus diesem Jahr lesen könnte, welches wäre das? Oder anders gesagt, ihr müsstet jetzt Hals über Kopf verreisen. Bei längere Zeit wüsstet nicht, wenn ihr wieder zurückkommt, welches Buch würdet ihr mitnehmen aus diesem Jahr?
Das ist gemein. Ich habe 2.
Natürlich ist es gemein. Nee, 1.
Ich habe nämlich auch 2. Ich würde auch, ich glaube, den Zollbeamten würde ich verarschen, würde ich sagen. Ich habe bloß ein
nein,
Buch.
Nein, sorry. Der würde das ganz klar kontrollieren. Ist ein Buch.
Okay.
Alles klar.
Ich möchte so zumindest meine Honorable Mention ins Feld führen, aber schläge mich trotzdem fest.
Ja.
Also Die Honorable Mention wäre Möchte die Witwe angesprochen werden? Platziert sie auf dem Grab die Gießkanne mit dem Ausguss nach vorne von Sascha Stanisic.
Gute
und
Wahl.
Das gewinnt jetzt nur nicht, weil es kürzer ist. Und ne, auf einer einsamen Insel brauche ich ein langes Buch. Und ein Buch, das über das ich noch viele Stunden nachdenken kann.
Okay.
Und ich kann über den Dr. Faustus noch länger nachdenken. Und das hat mich wirklich begeistert. Und vielleicht traf ich ja irgendwann dann auch die Musiktheorie dahinter. Ich würde das auf jeden Fall nochmal lesen. Und dann würde ich es gerne so lesen, wie ich beim zweiten Mal Herz der Finsternis gelesen habe, nämlich noch punktueller auf einzelne Absätze des Textes und nicht erstmal auf die Gesamtheit des Textes achtend. Dann würde ich mir den Kommentarband natürlich mitnehmen, weil der gehört mit dazu, fairerweise.
Ah, wenn du es im Schuber hast, ist okay, da geht das.
Ich habe es im Schuber. Ah, okay, ich habe die große okay, kommentierte Frankfurter Ausgabe, also es wäre fair.
Ah, okay, gut. Können wir durchgehen lassen. Da guckt der Zollbeamte nicht so hin, der hat nämlich keine Ahnung von Literatur. Der denkt, halt ein Buch. Und ja, okay, Alex.
Ich muss jetzt ähnlich tricksen wie Max. Ich würde vermutlich als allererstes von Larissa Teule und Rebecca Green Herr Kafka und die verlorene Puppe einpacken. Ein Kinderbuch, welches ich dieses Jahr auf der Buchmesse entdeckt habe. Ich bin Kafka-Liebhaber und das Buch ist allein schon, nein, anders. Von allen Büchern, die ich bisher gelesen habe, hat dieses Buch den vermutlich schönsten letzten Satz überhaupt. Hm. Und nur dieser, das ist so eine Poesie in diesem Buch. Und dann würde ich vermutlich mit dem Rucksack gerade aus dem Haus stürzen, weil der Zollbeamte schon unten ruft. Dann würde ich sagen, ach nee, du bist lange weg, du brauchst ein dickes Buch. Und ich kann doch jetzt zum Jahresabschluss den guten Polarverlag nicht einfach so hinten rumlassen. Wir hatten bei der letzten Folge schon drüber gesprochen. Bad Axe County ist, glaube ich, mein Buch des Jahres. Es ist hart geschrieben, es ist klar geschrieben, es ist direkt geschrieben. Es ist einfach mal die perfekte Bettlektüre. Das ist mein
Hart Buch. Und klar, also, okay.
Okay. Nein, aber es ist halt, könnte vielleicht auch so ein Stück weit irgendwie in so einen Hardcore-Verlag gehören. Ganz so krass ist es nicht. Es ist so ein schöner Kriminalroman. Nicht ganz so dreckig wie der Criminoir. Es geht in diese Richtung, aber es ist ein tolles Buch.
Sehr gut.
Also, sehr, sehr gut gefallen.
Wunderschön. Mein Buch des Jahres, ihr habt euch schwer gemacht, ne? Also, ja, das oder das. Ich habe 5x9 Punkte dieses Jahr vergeben und zwischen diesen musste ich mich ja entscheiden. aber auch da hat sich ein Sieger sehr, sehr klar herauskristallisiert. Den habe ich auch schon genannt, Walter Moers, Die Stadt der träumenden Bücher. Mit Rumo bin ich noch nicht fertig, deswegen kann der hier noch nicht reinziehen. Ich habe mir da quasi die Hintertür offen gelassen, Rumo fürs nächste Jahr mitzunehmen. Mhm. Aber Die Stadt der träumenden Bücher, da ist so unfassbar viel Liebe für Literatur drin, so viel Wortspiel, so viel Anspielung, so viel, was er aus unserer der Geschichte unserer Welt rauszieht und dort mit verpackt in abgeänderter Form. Es ist so liebevoll konstruiert. Großartig. Es hat einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht, dieses Buch zu lesen. Und hin und wieder zum Einschlafen mache ich mir noch das Hörbuch an von Dirk Bach gelesen. Mhm. Es ist einfach grandios. Es ist toll. Es hat kaum Längen. Und dementsprechend Walter Moers, Die Stadt der träumenden Bücher, das absolute Buch des Jahres. Und ich bin mal gespannt, ob es Rumo dann auch schafft, gegen alles, was nächstes Jahr kommt, so gegenzuhalten. Das ist jetzt schon ein starker Anwärter auf die 10-Punkte-Marke. Bin mal gespannt. Irgendwo da wird es wahrscheinlich rangieren. Das ist es. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen lieben Dank für das Hören unseres Podcasts als allererstes natürlich schon mal. Deswegen machen wir das. Deswegen gibt es uns noch. Wir würden auch so über Bücher sprechen, aber dann wahrscheinlich ohne, dass uns jemand zuhört. Es macht wahnsinnig viel Spaß, diesen Podcast zu machen. Für euch, mit euch. Und diese ganzen Auswertungen und die Buchanalysen. Und das macht uns natürlich privat einfach viel Spaß. Deswegen machen wir das. Wir diskutieren auch viel drüber. Aber es ist natürlich toll, dass wenn wir dann eben solche Kommentare bekommen, dass es irgendjemand in der Prüfung geholfen hat oder dass irgendjemand durch uns auf ein Buch aufmerksam geworden ist oder ein anderes Buch besser verstanden hat oder sonst was. Und es hilft uns natürlich auch, wenn wir Feedback von euch bekommen, neue Bücher genannt bekommen, die wir vielleicht gar nicht auf dem Zettel hatten. Das ist wahnsinnig toll. Und schreibt uns natürlich auch sehr gerne, was euer Buch des Jahres ist. Also vielleicht ist da noch das ein oder andere dabei, was wir überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Wir wünschen euch, also ich kann natürlich nicht für die anderen beiden sprechen, das machen sie bestimmt auch gleich nochmal, alles, alles Gute. Lasst das Jahr 2024 gut ausklingen. Habt einen tollen Jahreswechsel. Kommt gut, rutscht gut rein ins nächste Jahr. Bleibt vor allen Dingen gesund, lest was Tolles. Wir wünschen euch rückwirkend jetzt, bei uns ist es jetzt noch vor Weihnachten, wir nehmen jetzt am 23. abends 23.22 Uhr auf. Dementsprechend gehen wir dann auch schon langsam auf Weihnachten zu. Wir hoffen, dass ihr ein tolles Weihnachten hattet oder habt und das eine oder andere Buch vielleicht auch unterm Baum. Bleibt gesund, wir würden uns freuen, wenn ihr nächstes Jahr wieder mit dabei seid, wieder mit kommentiert, wieder mitlest gewissermaßen und wieder mit diskutiert. Vielen Dank von meiner Seite aus. Macht's gut. Alles gut.
Da möchte ich mich dem Philipp doch sehr, sehr gerne anschließen. Auch mir hat das wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass es genauso natürlich auch weitergeht. Und ich möchte mich dem Philipp auch anschließen, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr Ideen für neue Autoren oder Bücher habt, immer her damit. Wir hatten dies Jahr das große Glück, dass uns ein Hörer auf Paul Auster aufmerksam gemacht hat, der wirklich komplett an mir vorbeigegangen ist. Und das erste Buch, was wir jetzt von ihm gelesen haben, war jetzt nicht ganz der Bringer, aber verwechsel ich das? Nee. Der ist aber nach wie vor noch in der Schublade und da ist auch schon wieder, zumindest bei mir, ein Buch in der Mache, was ich demnächst anfassen werde. Also auch davon bitte mehr davon. Aber das macht Spaß. Das ist, also ist das einfach mal ziemlich cool. Und ja, auch ich wünsche euch, wenn ihr das jetzt hört, einen hoffentlich guten bevorstehenden Neustart ins Jahr 2022 oder wenn der schon erfolgt ist, dann ein erfolgreiches Jahr ein weiteres erfolgreiches Jahr 2025. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund. Man hört sich.
Es ist zwar schon alles gesagt, aber eben noch nicht von jedem. Deswegen, es hat mich sehr gefreut. Mir macht es jedes Mal wieder Spaß. Nicht umsonst sitzen wir jetzt seit nunmehr 5,5 Stunden zusammen vorm Computer. Ich möchte an dieser Stelle Philipp nochmal zitieren. Naja, bis 21 Uhr sollten wir ja durch sein.
Ja.
Da habe ich schon gesagt.
Männer, fast geschafft.
Die alten Männer brauchen dauernd Pinkelpausen.
Vor 22 ja. Uhr sehe ich uns hier nicht aufhören. Jetzt ist es 23.30 Uhr.
Ja.
Nichtsdestotrotz, ich habe jede Minute sehr wertgeschätzt. Es macht mir immer noch Spaß. Ich lese immer noch gern mit euch und diskutiere noch viel lieber mit euch. Merkt man auch immer daran, wenn ich am Ende der Diskussion sage, Mensch, das Buch ist jetzt besser als davor. Das spricht für unsere Debatte. Generell mag ich es, wie wir die Debattenkultur hochhalten. Man muss dem anderen nicht immer zustimmen. Und dementsprechend hoffe ich, euch macht das genauso viel Freude zum Zuhören. Wenn nicht, ist mir das auch egal, weil uns muss es Spaß machen. Nein, Spaß. Also ich freue mich natürlich immer. Ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern einen fleißigen Weihnachtsmann, wenn ihr ihn noch nicht gehabt habt. Ich wünsche Philipp jetzt noch eine richtig schlaflose Nacht, um alles schneiden zu können. Und wenn dann alle fertig sind, dann wünsche ich natürlich auch ein gesunden Rutsch ins neue Jahr. Sprengt euch bitte nicht die Finger weg und wenn ja, macht Fotos davon. Ich möchte sehen, wie das so ausschaut. Es muss so aussehen wie bei achtsamen Morden. Am besten hängt noch so ein Ring dran. Jetzt kommt meine morbide Ader. Nichtsdestotrotz, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Hört noch was Leckeres. Lest noch was Leckeres. Genießt die Zeit und bis bald.
Ciao, tschüss. Tschüss.